Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei Superlevel und wir schreiben das Jahr 2013. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen in das neue Jahr. Und heute Morgen mit frischem Kater bei mir zu Gast der Micha und der Daniel. Oder nicht zu Gast, sondern dabei. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Frohes, neues, gesundes Jahr wünsche ich dir und den Hörern. Alles Gute für 2013.
Genau, auf ein prall gefülltes Spielejahr. Das und auf ganz viel Freizeit, um den Stapel an Spielen abzuarbeiten. Ja. Wir haben uns heute zusammengesetzt, um ein paar, um ein bisschen zu hypen. Wir haben eine Liste aufgestellt mit Spielen, auf die wir uns 2013 freuen. So ein bisschen in Vorschau in das Spielejahr zu werfen. Was ist schon sicher angekündigt? Auf was freuen wir uns? Was sind vielleicht Wackelkandidaten, die hoffentlich vielleicht dieses Jahr tatsächlich kommen? Was passiert auf dem Konsolenmarkt? Und was passiert mit dem ganzen Crowdfunding? Diese Themen wollen wir anschneiden. Und ich denke, wir fangen einfach mal damit an, dass wir sagen, welche Spiele im Januar wir spielen. Dann haben wir das Kapitel nämlich schon mal abgehakt. Micha, auf was freust du dich im Januar?
Also ich freue mich am allermeisten, glaube ich, auf Devil May Cry, auf die Neuauflage. Die kommt ja jetzt schon am 15. raus, meine ich. Da werden wir nochmal ausführlich drüber sprechen, denke ich. Da wurde viel drüber diskutiert und ich bin sehr gespannt, wie am Ende das fertige Spiel aussieht.
Der neue Dante.
Der neue Dante. Ich freue mich sehr drauf, weil es von den Entwicklern von Enslaved und Heavenly Sword kommt. Mhm. Und habe da großes Vertrauen drin, dass die auch ein super Spiel machen.
Oh ja, Enslaved ist auch eines leider der am meisten unterschätzten Spiele irgendwie.
So unterschätzt ist es gar nicht, es wurde nur nicht verkauft.
Ja, also ich meine, dann habe ich mich falsch ausgedrückt, ich meinte an der Kasse unterschätzt. Also das fand ich echt schade, weil das war so ein gutes Spiel und die Interaktion zwischen den beiden Charakteren war so toll.
Fantastisch, ja. Da kann man nur hoffen, dass Devil May Cry Marke genug ist, um dem Studio endlich mal so das finanzielle Rückhalt auch zu geben, um Enslaved 2 dann irgendwann zu produzieren. Mhm. Ich habe DMC auch mir angeschaut auf der Gamescom und war völlig hin und weg. Also ich glaube, es wird ein cooles Spiel. Hat mich total angesprochen von dem ganzen Setting. Und ich bin jetzt auch kein Purist, der irgendwie darüber sich aufregen könnte, welche Haarfarbe jetzt Dante hat. Also das war mir relativ egal. Aber so diese Mischung haben wir in der Gamescom-Folge ja auch gehabt, Micha. Diese Mischung aus ein bisschen moderner Charakter und dann trotzdem so ganz cooler Dubstep eigentlich da dazu, der sinnvoll eingesetzt ist, Riesenbosskämpfe, tolle Schwertkämpfe. Ich glaube, es wird ein Actionkracher.
Und ich fand diese Meta-Ebene total cool. Dieses, also das, was sie auch gezeigt haben bei Capcom, war ja diese so ein bisschen Kritik an der amerikanischen Medienöffentlichkeit und auch so dieses, er kämpft ja dann gegen so einen riesen Anchorman und so Kritik an dem Fox News und diese, ja, wie soll es, Katastrophen- und Sensationsgeilheit. Und es gibt ja sogar Spielsequenzen, die dann so ein bisschen an diese amerikanischen Verfolgungsjagden erinnern. Ich weiß nicht, ob ihr euch das gesehen habt.
Nee.
Also es gibt eine Spielsequenz, man kennt doch öfter mal so in Amerika so diese Verfolgungsjagden, die dann live im Fernsehen übertragen werden, wo du dann immer oben Simpson aus dem Hubschrauber das siehst und dann siehst du aber unten so den Suchscheinwerfer, der so rumschäuft und irgendjemand rennt halt so weg vor oder fährt mit dem Auto davon. Und das ist tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, wie viel das vom Spiel einnimmt, aber es kommt im Spiel vor, dass du eben unten die Figur spielst, aber du siehst alles aus dieser wackeligen Hubschrauberkamera und siehst halt die Scheinwerfer von den Nachrichtenhubschraubern, die rumfliegen und also durchaus so ein bisschen Sozial- und Medienkritik mit drin.
Ja. Cool. Ebenfalls im Januar auch sehr schwertlastig wird Anarchy Reigns. Da habe ich Trailer gesehen. Ich kann noch nicht so richtig greifen, was für ein Spiel das ist, aber ich habe gesehen, es ist von Platinum Games und von daher wird das auf meiner Kaufliste ganz, ganz oben stehen im Januar. So richtig damit auseinandergesetzt habe ich mich noch nicht, aber wie gesagt, Platinum Games, hallo. Sieht toll aus.
Es ist so eine Art, es ist halt ein Multiplayer-Brawler, so geht es so in die Richtung von Power Stone und so. Nur, dass du diesen Platinum-Game-Stil mit drin hast, also Hyper-Violence, super stylized, Ultra-Action-Slow-Mo-Gedöns. Und das wird bestimmt witzig. Ich glaube, das wird eins von den schwächeren Platinum-Games spielen, einfach weil das halt sich nur auf den Multiplayer konzentriert, soweit ich das weiß. Das heißt nicht, dass es mit Freunden nicht unglaublich viel Spaß macht. Und es kommen auch Figuren wie der Typ aus
Mad World.
Metroid, genau. Und na, wie heißt das? Also die ganzen anderen Spiele. Also sie kommen auch tatsächlich drin vor. Bayonetta auch, soweit ich weiß. Mhm. Und das ist cool. Also wer will sich nicht mit dem Metroid-Typen und Bayonetta 1 auf die Mütze geben?
Ja, super. Bayonetta ist Bonus, genau. Mhm. Wird ein DLC. Haha, sehe ich gerade.
Oh Gott, scheiße.
Nee, aber es wird glaube ich, Multiplayer-Spaß. Eben, wird jetzt kein Spiel, was mich lange beschäftigt, aber ich glaube, kann man sehr viel Spaß mit haben. The Cave, da freue ich mich auch sehr drauf. Da haben wir ja ausführlich drüber gesprochen im Podcast. Wird glaube ich, auch ein sehr, sehr schöner Download-Titel im Januar. Und ein ganz spezielles Spiel, was nur für den Daniel erscheint, ist Ni no Kuni.
Nur für mich? Wieso das denn?
Japanophiler geht's eigentlich gar nicht als dieses Spiel. Das ist Level 5 und Studio Ghibli, das großartige Animationsstudio aus Japan, haben zusammen ein JRPG gemacht und da steht quasi ganz groß auf der Packung exklusiv für Daniel.
Ach so, ja, okay. Aber Level 5 ist doch hier Professor Layton, deswegen kann ich dem dann vielleicht doch nochmal eine Chance geben, aber...
Hört, die guten Vorsätze für 2013. Daniel schaut sich Ni no Kuni an.
Ja, meine Fernostoffensive 2013. Ich spiele jetzt nur noch japanische Spiele.
Übrigens, mein guter Vorsatz ist weniger Zoten im Podcast.
Oh, oh.
Ach so. Und deiner, Micha?
Weniger auf die Zoten reagieren. Einfach ignorieren, ich muss es dann einfach mal runterschlucken.
Guck.
Runterschlucken.
So, Micha.
Mein Vorsatz ist nämlich mehr Zoten. Mehr
Zoten. Oh. Micha, Ni no Kuni, ja. Du hast die Demo, glaube ich, schon angespielt.
Nee, habe ich nicht. Aber ich weiter nichts weiteres als Großartigkeit, weil Studio Ghibli habe ich schon ziemlich früh mein Herz geschlossen mit dem Film früher. Und ich schaue mir die Filme heute auch noch unheimlich gerne an. Und das sind halt auch so, im Gegensatz zu diesen ganzen DreamWorks und Disney-Scheiß, sind das halt wirklich noch Filme, die mich auch als Erwachsener noch irgendwie berühren emotional.
Ja, aber wenn dich DreamWorks und Pixar-Filme als Erwachsener nicht berühren, dann bist du aber
dann hast du kein Herz. Mensch.
Echt jetzt?
DreamWorks? Also, Toy Story 3 zum Beispiel?
Ja, okay. Naja, das ist aber, das ist ja auch Disney, ne?
Es gehört ich mein, halt, also Pixar,
also,
ja.
Also Pixar habe ich jetzt einmal so ein bisschen außen vor genommen. Denen gelingen ja manchmal wirklich ganz coole Filme und einige sind ja echt gut. Aber ich meine, also Ghibli, so was jetzt die klassische 2D-Animation betrifft, so, ich finde, da hat Ghibli schon vor langer Zeit Disney so den Kuchen weggenommen, weil die es einfach begriffen haben, dass man diese analoge Komponente braucht, um Emotionen auch bei Menschen zu erzeugen und nicht immer auf Computertricks kann. Und da bin ich gespannt, wie das in einem Computerspiel übertragbar ist. Wiederum. Also, ne, es ist ja eigentlich komplett digital und Polygone und ob das noch funktioniert, weil es halt nicht gezeichnet ist, da bin ich mal gespannt.
Werden wir schon sehr bald wissen, kommt jetzt im Januar, werden wir ausführlich drüber sprechen, weil das auch auf meiner Liste steht. So, habe ich den Januar schnell genug abgehakt für euch?
Nee, wir haben nur eins vergessen. Omerta, City of Gangsters ist so ein Spiel, du hast es ja auch letztens über soziale Kanäle beworben, sage ich jetzt mal.
Über die Caritas?
wo war ich? Ach so, genau, ja, ist so ein, ja, interessiert mich eigentlich schon, weil es eben, es ist halt inspired by, auch wenn sie das, glaube ich, nicht so offen kommunizieren, bei Boardwalk Empire, die hervorragende HBO-Serie über die Prohibition und Mafia-Umtriebe, also Alkoholproduktion und Schmuggel zur Zeit der 1920er in Amerika, spielt in Atlantic City. Und es ist eben so ein Strategie-Aufbauspiel, also so, das heißt, und Strategie-Aufbau-Rundentaktik-Spiel. Also das heißt, man muss irgendwie so eine, mit Rundentaktik muss man eben so kleine Kämpfe machen, aber man muss auch irgendwie so ein bisschen sein Alkoholschmuggel-Imperium aufbauen und zusammenhalten. Also könnte ganz interessant werden. Ich bin also mir halt noch nicht sicher, ob die Qualität...
Calypso sind die, ja, wird sich rausstellen, aber es hat so ein bisschen den Touch von Tropico, gemischt mit Sims und dann eben diese Prohibition 20er-Jahre-Flair dazu. Und so wirklich mit so Warenwirtschaft und gleichzeitig aber auch ein bisschen Action. Also ich bin auch sehr gespannt, was es wird.
Ja, und so ein bisschen Jagged Alliance doch auch noch, oder?
Ja, wobei ich nicht raussehen konnte am Trailer, ob es jetzt rundenbasiert ist oder Echtzeit. Also, aber wird sich rausstellen. Kommt ja schon im Januar. Könnte so ein kleiner Geheimtipp vielleicht werden, aber so ganz zuversichtlich bin ich noch nicht, aber ich habe die Hoffnungen hoch. Schauen wir uns mal an. Werden wir natürlich drüber berichten, wir zwei im Podcast.
Immer das Wichtigste, dass man zumindest ein Spiel vorher nicht abschreibt, sondern es ihm zumindest eine faire Chance gibt.
Genau. So, wie machen wir weiter? Lass uns doch mal noch, wenn wir jetzt gerade bei den kleinen Perlen sind, mit ein paar unbekannteren Sachen anfangen, bevor wir auf die ganz großen Namen zu sprechen kommen. Wer von euch hat hier Lifeless Planet aufgeschrieben?
Das war ich.
Ist es schon sicher, dass es kommt? Ansonsten müssen wir es noch verschieben.
Stille. Also es ist auch ein Kickstarter-Projekt, deswegen könnten wir das vielleicht auch runterschieben.
Gut, machen wir. Dann kannst du aber gleich weiterreden über Amnesia, den zweiten Teil des wohl gruseligsten Spiels aller Zeiten.
Oh ja, also Amnesia von Frictional Games kriegt jetzt eigentlich eine Fortsetzung. Und zwar wird das in Kooperation mit Chinese Room entstehen. Das ist, sind die Leute, die Diester gemacht haben. Mhm. Und diese Kooperation ist schon ziemlich interessant. Und die, also man kann eigentlich nicht so viel drüber sagen über Amnesia, weil es ist, wie gesagt, eins durch bestimmte Spielmechaniken und durch sehr geschicktes Pacing, sehr gute Dramaturgie, total tolles Sounddesign und so, wirklich eines der gruseligsten Spiele gewesen, die je gemacht worden sind. Die Penumbra-Spiele, die davor entstanden sind, waren auch schon sehr gruselig. Und ich glaube, dass da immer noch Luft nach oben ist. Also, dass sie die Geschichte vielleicht noch ein bisschen besser erzählen können und es vielleicht noch ein bisschen gruseliger werden kann und so. Und deswegen glaube ich, dass diese Zusammenarbeit sehr, sehr spannend wird. Ich bin auch sowieso gespannt, Machine for Pigs, was das wohl bedeuten mag. Also
ja genau, mit dem Titel kann ich ja überhaupt nichts anfangen. Das klingt ja fast schon ironisch. So eine Maschine für Schweine? Also ja, passt also, so gar nicht, finde ich, zu dem Grusel-Flair des Spiels.
Das ist eher so wie eine Schlachtermaschine gedacht.
Ah, okay.
Also so wie so eine Schlachtbank. Und also nicht im sprichwörtlichen Sinne, dass du durch diese Schlachtbank läufst, ich glaube nicht. Aber so im sinnbildlichen Sinne ist es halt so eine Art Analogie auf das Leben. Aber ich kann jetzt auch nicht so viel dazu sagen, weil die Trailer sind natürlich alle ein bisschen schwubelig und so und wollen natürlich jetzt nicht verraten, wohin dieser Titel letztendlich führt. Aber jetzt auf Grundlage der Vorarbeit glaube ich schon, dass es ziemlich spannend wird.
Mhm. Daniel, hast du den ersten gespielt, den Amnesia?
Ja, habe ich gespielt. Auf, ich glaube sogar in der Mac-Version habe ich das gespielt. Weil es gab, am Anfang war es nur PC und dann kam irgendwann eine Mac-Version und dann habe ich gerade mal mein Steam für Mac dann benutzt und da war ich, hält sich ja immer für so einen hartgesottenen Gamer, den nichts mehr erschrecken kann, aber da musste ich wirklich immer alle halbe Stunde mal wirklich, durchatmen, aus dem Fenster schauen und mich wieder ein bisschen runterkommen. Also war wirklich atmosphärisch und gruseltechnisch zu Recht eins der besten Spiele, was es in diesem Genre gibt.
Mhm. Antichamber steht als nächstes auf der Liste, sagt mir ehrlich gesagt gar nichts.
Antichamber ist auch ein Indie-Spiel, was lange erwartet worden ist. Ist ein eigentlich ein Projekt, das aus einem Make Something Unreal Contest heraus entstanden ist. Und das war so ein Prototyp, so eine Art Puzzle-Plattformer, der im Gegensatz zu Portal super verwirrend ist. Also noch verwirrender als. Kann man das beschreiben? Also, Antichamber ist die. Also, dieses ganze Ding. Kann ich schwer beschreiben, weil man muss es mal gesehen haben. Aber weißt du, das sind so Sachen wie: da verlängern sich Gänge einfach oder irgendwelche geometrischen Formen verflechten sich ineinander und so. Also du musst, das ist schon schon schwierig, allein durch die Gänge zu navigieren, weil dich dieses Spiel andauernd verwirrt.
Ja, es ist so escherhaft, kann das sein?
Ja, genau.
Also das so Treppen, die du dann raufläufst und dann stehst du aber irgendwie wieder am Anfang, obwohl du einmal die Treppe rumgelaufen bist oder irgendwie solche auch so optische Täuschungen, dass du denkst, das ist total der lange Gang und dann läufst du aber rein und dann wird der aber so klein. Also dann ist gar kein langer Gang, sondern der wird einfach nur kleiner am Ende. Und
genau, oder es war halt nur so eine bestimmte Textur, die so aussah und so. Und dieses Spiel, also es spielt halt wirklich mit deiner Wahrnehmung irgendwie. Ich glaube auch, dass der Sound da eine große Rolle spielt. Und da bin ich sehr gespannt, ob das aufgeht. Also die Trailer sehen natürlich super cool aus, weil sie da die besten Szenen irgendwie zeigen. Aber was passiert, wenn man das selber spielt? Ist man dann auch so verwirrt oder kommt man da schnell hinter die Tricks? Also es sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Und ich finde Puzzle-Plattformer kann es nicht genug geben.
Mhm. Oh ja, das könnte tatsächlich so ein Geheimtipp jetzt schon sein fürs nächste Jahr.
Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass ich da, glaube ich, mal den Dom von Superlevel da hatte bei Breakfast. Der, glaube ich, das hat irgendwie IGF oder sowas gewonnen, das Antichamber. Mhm. Antichamber. Und ich glaube, er war da und hat es auch versucht, den Podcast zu erklären. Ich werde die Folge raussuchen, in den Shownotes verlinken. Bin mir relativ sicher, dass ich da schon mal drüber gesprochen habe.
Ja, es ist wirklich schwer, aber ich glaube, Escher trifft schon am meisten. Also aus der Ich-Perspektive wohlgemerkt. Ne? Also nicht wie Echochrome für die Vita-PS3, also dass man das von außen sieht und so die Perspektive dreht, sondern man bewegt sich selber aus der Ich-Perspektive da durch. Das ist ja das Brisante daran. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Ob es auch tatsächlich so ein Mindfuck wird.
Ja. Aber Mindfuck wird auf jeden Fall Bayonetta 2, ein Titel, wo du, Micha, Wuhu Yeah dahinter geschrieben hast.
Wuhu Yeah! Das wird großartig. Das wird, also, wir haben im Wii U-Podcast ja schon drüber gesprochen.
Ich glaube, der kommt erst nach diesem. Oh. Wenn ich mir den Kalender so angucke. Aber wir werden darüber sprechen gehabt haben.
Wir greifen mal vor. Aber großartig. Da freue ich mich wie ein kleines Kind drauf. Weil Bayonetta 1 habe ich geliebt. Geliebt! Das ist so gut. Also nicht nur wegen Bayonetta selbst, sondern natürlich auch wegen diesem total fetzigen Gameplay. Also es ist wirklich ein Brawler, der da bleiben keine Wünsche offen. Also man kann was die Frau irgendwie auch an Moves irgendwie drauf hat. Du kannst ja irgendwie, also die, allein diese Kombo-Liste da durchzugehen und die auswendig zu lernen, ist ja eigentlich unmöglich, weil die so viele Sachen machen kann. Und das ist so ausbalanciert und so over the top und so verrückt. Ich liebe es.
Ja, verstehe ich. Und man muss auch an dieser Stelle mal sagen, als das angekündigt wurde, da ging ja dann ein riesen Shitstorm los und so, und Wii U und der erste Teil kam ja gar nicht für Wii und jetzt, ach, Nintendo hat es gekauft, diese Arschgeigen und was soll denn das? Also ich meine, ist doch, sollen die Leute auch froh sein, dass Nintendo sich dem angenommen hat und ohne Nintendo gäbe es das überhaupt nicht, den zweiten Teil, also.
Ja. Eben, werden wir auch sagen dann im Wii.
Achso, werdet ihr auch sagen.
Ich hoffe, ihr verzeiht uns diese Verwirrtheit. Wir nehmen natürlich jetzt über die Feiertage ein paar Podcasts auf, aufgrund Weihnachten und Silvester. Wir werden sagen gehabt haben, dass Bayonetta durchaus ein Kaufgrund wahrscheinlich sein wird für die Wii U, genauso wie Rayman Legends. Also werden wir ausführlich noch drüber sprechen. Das sind zwei Titel, die, glaube ich, auch so dann, also Rayman Legends wird sehr stark die Wii U ausnutzen und deswegen auch zu Recht ein Exklusivtitel bleiben, zumindest am Anfang. Ich habe auf der Gamescom so eine nette Anekdote gehabt, da habe ich mit dem Entwickler da Rayman Legends gespielt und der hat mir eben diesen Level mit dem Wii U Gamepad gezeigt, wo man so im richtigen Takt klopfen muss und dann habe ich gesagt, wann kommt es denn für die Xbox? Und er so, dürfen wir noch nicht sagen. Und er so, fast hätte ich ihn erwischt und dabei ertappt, dass er gesagt hätte, dass es überhaupt kommt. Also es wäre eben fast rausgerutscht. Mhm. Also ich gehe mal davon aus, es wird ein zeitlicher Exklusivtitel bleiben und halt diese Level, die Wii U sehr stark einsetzen, sind dann halt Wii U-exklusiv und es wird aber trotzdem noch eine Version für die anderen Konsolen kommen, bin ich mir relativ sicher. Dann halt abgespeckt und Bayonetta 2, glaube ich, dass, so wie der Daniel gesagt hat, Nintendo sich das dann wirklich auch gesichert hat und finanziert hat. Und das wird wohl Wii U-exklusiv bleiben, gehe ich mal davon aus.
Ja, denke ich auch. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist gar kein Spiel. Nexus 2 ist das neue Google-Smartphone, oder? wer hat das da reingeschrieben? Wer freut sich da drauf?
Ich freue mich sehr drauf. So. stimmt, das heißt ja echt genauso. Also Nexus ist auch ein Kickstarter-Projekt, aber ich reiße es jetzt mal kurz ein, weil es halt schon da drin steht. Ist eine Fortsetzung zu The Jupiter Incident, hieß auch Nexus mit Vornamen. Und das ist ein absolut göttliches Weltraumstrategiespiel gewesen. Schon in 3D, also schon eins der etwas jüngeren Titel, aber ab wirklich total gut. Und war aber kein großer kommerzieller Erfolg. Und jetzt hat durch die Kickstarter-Kampagne ist jetzt endlich die Chance entstanden, da einen neuen Teil zu machen. Nexus 2, The Gods Awaken heißt der. Und ich mach's kurz, ich glaube, das wird nichts weiter als großartig, weil das sind, Nexus war einfach unglaublich gut. Sehr detailreich, war Gesundheit, sehr atmosphärisch, sehr, sehr durchdacht irgendwo. Also es gibt ja nicht so viele gute Strategiespiele für Weltraumpuristen. Also es gibt ja irgendwie so die neuesten Sachen, Endless Space oder wie die alle heißen, die sind ja leider ziemlich enttäuschend, weil sie nicht diese ganze taktische Tiefe bieten. Und seit Homeworld, kennt ihr noch Homeworld?
Ja, ja.
Ja, also Nexus ist so eine, also mischt das schon so ein bisschen mehr mit etwas anderen Elementen und hat etwas mehr taktische Tiefe und alles und ist jetzt auch nicht immer Echtzeit und so, aber das wird großartig.
Aber ich glaub, ganz kurz, Micha, ich habe gerade den Link rausgesucht für Nexus 2, The Gods Awaken. Das hat sein Funding-Goal überhaupt nicht erreicht. Bist
noch nicht?
Sicher, dass es kommt? Nee, ist abgelaufen. Im Oktober lief es aus und hat nur 160.000 Dollar von 650.000 Ziel.
Also ja, aber das heißt ja
nicht, unsuccessful steht
dass hier. Das nicht kommt. Das kann ja nur sein, dass die über Kickstarter noch weiteres Geld sammeln wollten und dass sie es dann trotzdem aber veröffentlichen. Aber dass sie halt, manchmal ist ja so, dass die Kickstarter-Kampagnen dann ja nur so Stretch-Goals so interne sind, dass die sagen, hey, wenn wir noch über Kickstarter ein bisschen Geld reinbekommen, dann machen wir das Spiel nochmal 50% größer oder sowas.
Ich wollte nur erwähnen, dass es, wenn es jetzt rein Kickstarter war, dann...
Oh ja, tatsächlich, da bist du besser informiert als ich, dann habe ich das verpasst.
Scheiße. Tja. Also, dann füllen wir das ein in die Liste der, wir haben uns drauf gefreut.
Wir haben uns drauf gefreut. Tatsächlich, du hast recht, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt.
Aber das steht das dann so in der Tradition von Freelancer und Privateer und...
Nee, das ist kein Actionspiel, also es ist schon ein Strategiespiel. Okay. So. Also das ist live. Echte Gefühle. Echte Gefühle. Ja, aber echt, das ist ja wirklich echt schade. Okay, gut. Ja, wir hätten uns drauf gefreut. Also hier steht bei Wikipedia Quartal 4 2013. Vielleicht wird es ja doch noch weitergemacht.
Das hast du doch jetzt selber da schnell reingeschrieben.
Gut, kommen wir zu einem, was garantiert genügend Geld im Hintergrund hat. Beyond Two Souls mit Alan Page. Von unserem Lieblingsfilmemacher, der in der Spielebranche ist. Ja, es war mit Anführungsstrichen.
Oh, okay. Aber Alan Page ist natürlich.
Also Alan Page wird's retten. Micha, Beyond Two Souls ist natürlich von Mr.
David Cage.
David Cage, der sich für den größten Filmemacher aller Zeiten hält, der auch bei Gamescom-Sessions eigentlich nur darüber redet, wie er jetzt filmisch an das Projekt rangeht. Und naja. Es gab schon sehr heiße Diskussionen bei Heavy Rain, Beyond Two Souls. Ich bin mal sehr gespannt. Daniel, hast du dich schon ausgiebig mit dem Titel beschäftigt?
Ausgiebig wäre übertrieben. Also ich habe mir natürlich den ganzen Trailer angeschaut und ich vertraue dem Herrn Cage da auch irgendwo in gewisser Weise, weil es gibt ja zwei Typen von Menschen. Es gibt die fanden Heavy Rain gut und die fanden es scheiße. Also es gibt, glaube ich, kein Zwischendrin. Und
es gibt Gunnar Lott, der war so mittendrin.
Echt? Dann ist Gunnar Lott der einzige Mensch dieser Welt, der irgendwie mittendrin ist, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die einfach sagen, das ist doch kein Spiel, da drücke ich ein paar Knöpfchen und so ein Scheiß, dann kann ich mir auch einen Film angucken und es gibt so Leute wie ich, die sagen, ja, es ist vielleicht spielerisch nicht top, aber die Geschichte und alles, was es erzählt und ich habe selten so mitgefiebert und hatte tatsächlich panische Angst, dass Charaktere sterben und das schafft nicht jedes Spiel, das ist mir so die Angst auf die Angstperlen, Schweißperlen auf die Stirn treibt, dass ich jetzt wirklich darum fürchte, dass Charaktere sterben. Und wenn er in dieser Tradition weiterbleibt,
Ich bin ja eher ein Befürworter, dass er mal ein bisschen mit seiner Tradition bricht.
Spielerisch.
in seiner bisherigen Tradition, spielerisch habe ich da gar nichts dran auszusetzen. Ich mag ja auch The Walking Dead. Für mich kann auch ein Spiel gut sein, wenn es mich emotional so reinzieht, wie es Heavy Rain größtenteils geschafft hat. Aber ich möchte, dass er damit bricht, am Ende immer total alles zu vergurken. Also, dass er die Plotholes fixt. Also, er soll jetzt mal wirklich Filmemacher werden und eine gescheite Geschichte mit Beyond Two Souls erzählen. Eigentlich hat er alle Zutaten. Er hat eine geile Engine, er hat super geniales Motion Capturing. Sehr ausführlich, auch auf den Gesichtern. Er hat eine tolle Schauspielerin mit Ellen Page. Eigentlich sind alle Zutaten dafür da, dass es ein richtig tolles, interaktives Entertainment werden kann. Mhm. Und auch das Setting hat mir sehr gut gefallen. So, weißt du, so dieses Mystische, dass, ich weiß nicht, wie die Rolle von Ellen Page heißt, dass die eben so aus ihrem Körper raus kann mit dieser besessenen Seele oder wie auch immer das dann erklärt wird. Fand ich sehr, sehr reizvoll. Ich hoffe nur, dass es eben auch, dass die Geschichte bis zum Ende durchhält, weil das hat mich total gefrustet am Ende von Heavy Rain, dass da so dermaßen viele Plotholes drin waren.
Ja, und es wurde halt auch am Ende, es wurde im Prinzip ein cooler Twist, wurde eigentlich, dem wurde die gute Story dann geopfert. Also es wurde dann am Ende ein Twist und dann merkt man aber eigentlich, aber eigentlich passt das überhaupt nicht. Es kann gar nicht so funktionieren, wie das jetzt, also derjenige, der Mörder ist, kann gar nicht der Mörder sein. Wenn man sich die Story vorhin, also das heißt, er hat dann nur am Ende eine coolen Drehung zu haben, hat er sehr viel geopfert, leider.
Ja, und es war bei Fahrenheit dann auch, als die Aliens kamen und so ein bisschen abgefuckt. Also das war, ich hoffe, dass es dann hier, diesmal fängt es ja gleich ein bisschen abgefahren an und sehr mystisch. Von daher bin ich guter Dinge, dass es vielleicht diesmal besser wird. Mhm. Micha hält sich dezent zurück.
Ja, über Heavy Rain könnte ich eine Menge meckern. Ich fand das Spiel so auch so mittel. Ich fand das ein cooles Experiment und ich bin auch froh, dass dieses Spiel gemacht worden ist. Aber ich finde, ich sehe da so unglaublich viele dramaturgische Schwächen. Mhm. Das Spiel stört mich gar nicht so. Also ich finde das schon okay, so ein Quicktime-Adventure zu machen. Das ist schon in Ordnung. Aber ich fand halt inhaltlich, ich finde das Artdesign wunderschön. Bei Heavy Rain, das hat mich am meisten begeistert, so diese ganze Darstellung, die Musik finde ich also absolut fantastisch und auch so, wie die Farbgebung ist und das Ganze sieht ja wirklich aus, so ein bisschen aus wie ein David Fincher-Film. Mhm. Aber ich finde halt, also, was ihr angesprochen habt, es macht an vielen Stellen einfach null Sinn. Also selbst die Charaktere sind in sich überhaupt gar nicht stimmig teilweise und reagieren völlig unnachvollziehbar. Und ich finde, da muss sich bei Beyond wirklich eine Menge tun. Also ich weiß nicht, ich musste so lachen, als ich die Präsentation gesehen habe von Beyond irgendwie, wo dann groß auf der Bühne angekündigt worden ist, ja, wir haben hier Oscar-nominierte Ellen Page und der Hammer und so. Und dann siehst du diesen Trailer und Ellen Page sitzt da und macht nichts.
Ja, aber wie sie da sitzt und nichts macht, ich finde das dafür, nur Ellen Page. Ja, also das ist
brillant. Also alle Darsteller drumherum irgendwie zeigen wirklich, dass sie viel spielen und viel zu tun haben und so in Ellen Page sitzen. Also ich meine, natürlich hat sie diesen Witz im Spiel ja auch viele Gelegenheiten haben, emotional zu sein und so, das sieht man ja auch teilweise so, aber es war irgendwie so witzig, dass sie da einfach nur sitzt und nichts tut und das passt irgendwie gut. Das passt gut zu David Cage im Allgemeinen, weil er halt sehr viel redet und sich für einen sehr großen Künstler hält und er schreibt ja auch immer Director rein in die Credits und so. Ja. Aber ich finde, also es sind schon zwei Paar Schuhe, ein Spiel zu entwickeln oder einen Film zu drehen. Und das ist ihm bei Heavy Rain auf jeden Fall nicht gelungen.
Aber allein technisch, die technische Errungenschaft, die er da investiert, ist, kann man schon vergleichen, was Avatar quasi für Kino gemacht hat mit diesen 3D-Kameras und diese Augmented Reality drehen. Also das war schon sehr beeindruckend, finde ich, diese 1000 Punkte auf ihrem Gesicht und dann diese Pappkulissen, die sie da gebaut haben und dann eben in diesen Settings auch wirklich die Schauspieler da reinzusetzen, war schon richtig cool. Also war ich schon beeindruckt. Und daher wird es, glaube ich, allein von den Schauwerten wird es ein tolles Spiel.
Ja klar, also geil aussehen wird das auf jeden Fall. Ich denke auch mal, dass Sony da genug Kohle reinpumpen wird, damit das auch ein Vorzeigetitel wird. Und ich denke, es wird auch bestimmt spannend. Also auch da ist wieder wie bei Heavy Rain das Artdesign, finde ich wirklich schön. Ich mag die Beleuchtung sehr, ich mag die, sind so Details, auch was die Leute anhaben und die Kleidung und so. Das sind, also ich glaube, da würden wirklich gute Menschen engagiert, die sich Gedanken gemacht haben, was für Kostüme, also Kostümbildner tatsächlich und so. Und das ist schon toll. Also auch die Kamera scheint diesmal sehr gut zu sein. Also ich fand in dieser kleinen Vorschau fand ich auch die Kameraführung sehr gut und alles. Das wird, denke ich, auch besser als Heavy Rain. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Studio oder David Cage da jetzt nicht draus gelernt haben aus der vielen Kritik.
Das ist aber ganz interessant, dass du das ansprichst mit, ich glaube, dass da Sony viel Geld reinbuttert. Also so gesehen muss man, wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, jetzt mal nur Sony und Microsoft vergleicht, dann finanziert Sony so viel mehr Indie-Sachen und so viel mehr interessante Spieleprojekte als Microsoft irgendwie, weil Microsoft, die machen nur, ja, die machen halt ihr Halo. Das ist auch so eine Sure-Bet, so, ja, da weiß man, dass es sich das verkauft und sonst kommt auch von denen irgendwie gar nichts mehr. Und ich habe irgendwie das Gefühl, bei Sony, die sind da noch ein bisschen experimentierfreudiger und setzen dann auch mal für solche Sachen, nehmen sie auch mal Geld in die Hand.
Das ist ganz oft so. Also ich meine, das PSN hat sich so gemausert 2012, zu wirklich der neuen Indie-Plattform, was eigentlich Xbox Live Arcade hätte sein sollen, wollen und hätte sein können auch. Und Microsoft hat sich das selber verbaut. Es gab einige Artikel, nicht nur die von Polytron mit Fez und so, die dann darüber angefangen haben zu motzen. Und im Gegenzug kommen dann so tolle Sachen bei Sony raus, wie eben der Unfinished Swan, ja, dass die wirklich so Indie-Leute zu sich in die Studios reinsetzen und finanzieren und das dann eben auch fördern und pushen.
Was also das tun die einiges, ja. Ja, aus dieser Sicht ist Miss Sony auch wirklich sehr sympathisch irgendwie, weil sie neben diesen Megatiteln halt auch einfach nach links und rechts gucken und einfach mal gucken, was da noch für Lücken zu machen sind. Und also auch wenn wir uns jetzt alle auf Beyond freuen und so, das ist ein Spiel, das man sehr schwer vermarkten kann. Ne? Also klar kann man jetzt Ellen Page vorne drauf drucken, aber dann werden die Leute das spielen und sich fragen, was ist denn das? Also, es war bei Heavy Rain ja auch ein bisschen schwer, das irgendwie an einen Mann zu bringen. Und,
aber es ist General Interest tauglicher als jetzt schon, zum Beispiel in einen Bioshock oder so. Ja.
Aber es ist natürlich auch, also es ist auch cool, dass man so einem, also David Cage muss ja schon dezent verrückt sein. Und es ist natürlich schon mutig, jemanden so ein großes Projekt zu überlassen, der dann so eine Vision hat. Ja, der ist ja, also ich habe jetzt wirklich nichts gegen den persönlich oder so, aber er hat ja dezenten Anflug von Größenwahn. Ja. Und das, also ich denke, dass die Leute in den Chefetagen bei Sony das schon wissen und sehen das Potenzial, aber müssen den natürlich auch hier und da mal wieder ein bisschen bremsen. Das ist so ein bisschen wie, also so, auch hat schon so leichte Molyneux-Allüren.
Oh ja,
teilweise absolut, so. Ja. So, ey, das wird das Geilste und wir machen das. Und
mich erinnert er nicht so an Molyneux, sondern an die Wing Commander-Leute früher. Mhm. Die dann auch so größenwahnsinnig geworden sind und wir machen jetzt Film.
Und der Film war furchtbar.
Ja. Ich glaube auch, dass es nicht mehr lange dauert, bis David Cage sagt, ich mache jetzt eine Hollywood-Produktion oder so.
Ja, ich wünsche ihm viel Glück, weil seine Themen finde ich immer ganz cool und interessant und so, aber der ist, wie gesagt, es sind zwei Paar Schuhe. Mhm. Ein Film funktioniert halt anders. Es ist eine andere Aufmerksamkeitsspanne beim Zuschauer. Es ist was anderes, als es interaktiv zu spielen. Und das ist wahrscheinlich nicht so ganz drin. Aber wo wir gerade bei Sony sind, sollen wir mal The Last of Us vorgreifen?
Ja, ich wollte jetzt von starker Frauenrolle auf Tomb Raider kommen, aber...
Okay, nein, okay.
Aber Ellen Page passt besser zu The Last of Us, weil bei dem Trailer von Last of Us denkt man ja wirklich, noch ein Ellen Page-Spiel.
Stimmt.
Und ich glaube, es war auch so geplant.
Ja. Ellie heißt die, ne?
Ellie, ne? Mhm. Die heißt auch noch so.
Und der Mann ist übrigens nicht ihr Vater. Ich weiß, das wird immer gern
im Trailer, ja.
Überall falsch beschrieben und so, aber der ist nicht. Sie haben sich nur zufällig kennengelernt und kämpfen sich jetzt zusammen durch die Apokalypse.
Also Last of Us wird, glaube ich, richtig toll. Aber ich weiß es noch nicht so genau. Also man hat ja von dieser ganzen Zombie-Apokalypse noch nichts gesehen, was ich einerseits total geil finde, dass sie sagen, wir machen so ein Survival-Spiel, es wird auch irgendeine Seuche geben oder so. Aber bis jetzt in den ganzen Trailer, in den ganzen Vorschauen und so, ging es ja eigentlich immer nur um Gewalt von Menschen an Menschen. Und so diese Diskussion, die ich sehr reizvoll finde, wie viel Gewalt in dem Spiel ist noch erträglich, wie viel Gewalt ist nötig in dem Spiel und wer ist eigentlich der Aggressor? Also ich freue mich eigentlich mehr auf die Debatte um das Spiel und um diese, wenn sie es wirklich schaffen, diese Emotionalität dieser Fragestellung auch in das Spiel zu transportieren. Ja? Ich bin ja immer noch der Hoffnung, dass dieser hohe Gewaltgrad, der in dem Spiel drin ist, absichtlich drin ist, so wie es bei The Walking Dead oder so auch war, um so eine gewisse Emotionalität und vielleicht auch so dieses Abstoßende, wie bei Hotline Miami zum Beispiel, dass man irgendwann an den Punkt kommt, dass man denkt, ja, scheiße, eigentlich bin ja ich der Aggressor, eigentlich bin ja ich der diese Gewalt so ausreizt. Und eigentlich ist gar nicht die Bedrohung der Grund dafür. Also ich bin gespannt, ob dieses Spiel es transportieren wird. Ich bin noch nicht so gutgläubig, das wirklich zu hoffen, aber vielleicht schaffen sie es ja tatsächlich.
Ja, also wenn das klappen würde, dann Hut ab. Das wäre natürlich brillant, wenn man das so hinbekommt, dass der Spieler sich dann selber über sich selbst Gedanken macht und sagt, puh, ich bin jetzt da, also ich kann mich noch an diese Szene von der, was waren das, E3 Gamescom, also wo sie da in diese Hütte eindringen und dann die drei, vier Leute, die da einfach nur, die hausen da, glaube ich, ne, reingehen und die dann nach und nach wirklich brutalst umbringen und dann diese Szene, die ist ja auch dann berühmt-berüchtigt mit dem aus nächster Nähe mit der Schrotflinte ins Gesicht und das war so ein bisschen. Ja, so, man hatte sich tatsächlich in dem Moment gedacht, holla, warum, die haben ja da nur ihr Camp gehabt und ich bin jetzt, also der Mann und das Mädchen sind jetzt da eingedrungen, haben die da alle umgebracht und eigentlich ging die Bedrohung ja wirklich von den zwei aus, von den zwei Hauptfiguren und nicht von den anderen, die ja im Prinzip nur so ihr Lager verteidigen wollten. Und
ich bin deswegen zuversichtlich, dass Naughty Dog das auch durchaus absichtlich meint, weil Uncharted war bis jetzt ja eher so Bud Spencer-Gewalt. Ja, so, haha, alles lustig, ich mache noch ein paar lustige Witzchen und kloppt die anderen platt. Und die Thematik Tod und Gewalt war da ja immer nur so Action-Hollywood-Charakter. Und diesmal ist es ja wirklich sehr, sehr auf die 12. Von daher traue ich das Naughty Dog auch durchaus zu.
Ja, könnte spannend werden. Und auch wieder PlayStation-exklusiv.
Ja.
Das wird das Jahr der PlayStation?
Aber wirklich, ich bin gespannt auf diesen Survival-Aspekt. Ich finde, also was Action-Spiele in letzter Zeit gut gemacht haben und gut und ausgereizt haben und sehr erforscht haben, auch mit Uncharted, ist so die Over-the-Top-Action. Ich glaube, da kann man, das ist nicht mehr steigerungsfähig. Also nach den ganzen Call of Duties und nach weiß der Geier, also den ganzen Action-Spiel mit einstürzenden Hochhäusern und totalen Massive Destruction-Scenes. Ich glaube, dass da. Destruction-Porn. Ja, also das muss man ja wirklich sagen. Also wenn man irgendwie so eins dieser großen Blockbuster-Action-Titel spielt, oder CT Uncharted 3 von Naughty Dog auch so, was da an Action-Choreografien abgefahren wird und so, da
kann Hollywood einpacken, ne?
Michael Bay sitzt da wahrscheinlich mit großer Kinnlade runtergefallen und sagt so, Alter, das will ich auch in meinem nächsten Film haben. Und aber das haben wir jetzt schon oft gesehen, das wurde jetzt in dem Sinne in Anführungsstrichen schon oft genug gemacht und erforscht und ausgereizt und perfektioniert. Und ich finde es gut, dass jetzt so langsam wieder die Spiele kommen, der Survival-Aspekt wieder so im Vordergrund steht. So. Also so Zombie U und jetzt hier zum Beispiel das The Last of Us könnte auch in diese Richtung gehen. Und das finde ich cool. Also, weil das ist so etwas, was in den letzten Jahren auch ziemlich stark vernachlässigt wurde zugunsten dieser ganzen Tunnel-Levels und so. Und ich bin gespannt, ob das in diesem Spiel jetzt auch noch ein weiterer Tunnel-Level ist oder ob das tatsächlich auch mal ein bisschen freier wird und man das Gefühl hat, man ist in Gefahr.
Genau, und damit hast du ja schon wieder die Überleitung geschafft, die zweite Überleitung auf Tomb Raider. Und zwar, da wurde es wohl ja auch am Anfang, hieß es, das wird jetzt mal so nicht so eine Action-Lara, sondern so ein bisschen die junge Lara, die überleben muss und wo es auch darum geht, dass sie eben nicht die Kämpferin ist, sondern sie kann halt nicht in ihrem Alter gegen 5, 6, 7, 8 riesen Muskel-Militärprotze kämpfen, sondern sie muss dann eben schauen, wie sie anders durch die Situation kommt. Ich hatte dann aber von allem, was ich danach so gesehen habe und Gameplay-Sequenzen, das Gefühl, dass das dann doch wieder irgendwie total actionreich wird. Und ich kann mich an eine Szene erinnern von der Gamescom, wo sie halt wirklich so ein 200 Meter Wasserfall runterfällt und auf jeden Baum kracht, der unterwegs ist. Und
kennt ihr diese Homer-Simpson-Szene?
Ja, genau.
Da muss ich dran denken, so pow, 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 wo genau. Irgendwie 50 Mal sich die Knochen bricht. Ja.
Und dann sagen sie halt,
fällt noch Wiley Coyote-mäßig der Stein oben.
Ja, genau, ist alles so realistisch, sagen sie dann. Und dann fällt sie halt 50 Meter Wasserfall runter und unten macht sie dann so, und langt sich so ein bisschen, hat so eine kleine blutige Stelle irgendwie am Bauch, wo man sich dann denkt, ja gut, das ist jetzt dann doch wieder die Über-Lara, die durch nichts kaputt zu kriegen ist.
Und oder noch unrealistischer, einmal schaut, glaube ich, so ein Baumstamm irgendwie durch ihren Bauch durch und zieht sich den raus und so und macht dann aber irgendwie noch Hechtsprünge und alles. Ja. Ich habe auch Sorge, dass die Thematik, wie du es gesagt hast, so nicht arme kleine Lara, das war ja die Debatte darum, die junge Lara noch wehrlos und eben noch nicht diese Massenmörderin ist und wie sie dazu wird. Das war die Prämisse des Spiels und ich habe echt Sorge, dass das quasi nur das Tutorial umspannt. Ja? So die erste Viertelstunde und dann hört's auf. Und die große Debatte war ja dann, dass die Macher gesagt haben, ja, wir werden Lara oft in irgendwelche brenzligen Situationen bringen, dass man als erwachsener Spieler Mitleid mit dem Charakter kriegt und deswegen den Beschützerinstinkt ausfährt. Und wenn das sich wirklich darauf konzentriert und darauf reduziert vor allem, dann haben sie, glaube ich, den größten Fehler gemacht, den sie der Serie antun können. Ne? Aus dieser starken Frauenrolle einst dann so ein Beschützerinstinkt-Mädchen-Spiel zu machen, dann wird der Shitstorm, glaube ich, richtig groß werden noch, zu Recht.
Ja, und das Problem ist, ich finde auch immer, ich habe oft, wenn ich zuschaue, ich fühle mich dann unwohl, weil sie mir einfach zu viel stöhnt und jammert. Ich kann dann irgendwann, ich kann mich dann nicht mehr erwehren und ich finde, das Ganze hat dann so ein bisschen so eine, es klingt jetzt dramatisch, aber so ein bisschen was Pädophiles schon fast, finde ich irgendwie. Weil sie halt dann die junge Lara, die dann irgendwie stöhnend sich durch diese Levels stolpert, ist kurz davor, dass es mir dann unangenehm wird.
Es hat was Slapstick-artiges, finde ich, leider. Also das, was ihr vorhin beschrieben habt, dass sie da tausend Klippen runterpurzelt und ständig aufs Maul kriegt, das ist irgendwie, also ich finde es mittlerweile auch ziemlich übertrieben von dem Material, was ich gesehen habe. Was schade ist, weil ich bin eigentlich ein großer Square Enix-Fan. Ich mag halt das, was sie so anpacken und was sie dann, weil irgendwie merkt man dann immer, dass da echt gute Leute rübergeschoben werden in die Produktionsteams und das macht sich dann optisch im Artdesign und so bemerkbar und so ein bisschen auch im Flair. Und ich finde aber, dass bei Tomb Raider, die kriegt einfach ein bisschen zu viel aufs Maul. Also es ist natürlich gut, leidende Helden zu haben, weil um zu zeigen, dass sie in irgendeiner Art und Weise verwundbar sind. Aber man kann das aber auch mit Respekt machen. Und sie ist ja jetzt wirklich so eine Art Spielball dieser ganzen Spielwelt geworden und springt wie so ein kleiner Flummi von einer Extremsituation zur nächsten. Und ich glaube, das wird einfach, das ist, wenn das tatsächlich so im Spiel ist, und das sieht ja echt ganz danach aus, dann muss ich da was tun.
Mhm. Ja. Vielleicht. Ich hätte ja lieber ein Lara Croft and the Guardian of Light Sequel gehabt dieses Jahr, ehrlich gesagt.
Ja.
Das war für mich immer noch das beste Lara-Spiel.
Also vielleicht ist es aber auch, vielleicht vertun wir uns da auch, ne? Also ich habe kürzlich den Film Die Tribute von Panem gesehen.
Boah, ist das ein Scheiß. Sorry,
aber. Und hab gedacht irgendwie, dass diese Hauptfigur vielleicht in diese Richtung geht. Ne? Also, dass sie am Anfang eher passiv ist und dann am Ende halt irgendwie sich so nach und nach mausert. Vielleicht sehen wir ja tatsächlich erst in den ersten, ne, in den ersten 2-3 Spielstunden diese Lara, die dann halt wirklich von einem Baum zum nächsten läuft und total auf die Mütze kriegt und am Ende wandelt sich das Spiel und das wird dann halt verborgen gehalten, weil sie es einfach nicht verraten wollen. Wer weiß, vielleicht, ne? Keine Ahnung.
Von dem aber, was ich gesehen habe, auch wenn sie die Geschichte und den Charakter nicht so hinkriegen, wie unsere hohen Erwartungshaltungen jetzt sind, das, was spielerisch gezeigt wurde, war schon auf diesem Uncharted-Niveau. Und ich glaube, dass es auch optisch und audiovisuell trotzdem toll wird. Da bin ich trotzdem guter Dinge, dass sie da ein schönes Uncharted-Spiel hinbekommen und dann vielleicht noch genügend eigenen Flair mit reinbringen, um eben nicht als Uncharted-Klon zu gelten. Mhm. Weil der Charakter gibt es her, das Setting gibt es her. Und wie gesagt, es geht eigentlich alles nur noch darum, wie schaffen sie es, die Geschichte, um diese Lara zu stricken. Aber unabhängig davon könnte es ja trotzdem ein gutes Spiel werden.
Aber das trifft ja auch alles aufs nächste Spiel zu. Bioshock Infinite ist auch so ein Spiel, wo man eigentlich schon weiß, dass es optisch und spielerisch und so top wird. Die Frage ist halt nur, ob die ganze Geschichte und die Story dann wirklich das Niveau des ersten Bioshock erreicht.
Darf ich kurz was einfügen?
Ja.
Mhm. Oh yeah!
Für Bioshock oder für Lara?
Für Bioshock.
Achso, okay.
Da freue ich mich wie fast nichts anderes drauf.
Wie Bolle.
Oh, da muss ich dich dämpfen. Ich glaube, das wird gar nicht so gut.
Doch, das wird allein dieses Steampunk-Rail-Setting und dieses Anglophile. Oh, also jedes Mal, wenn ich sehe, denke ich nur so. Oh.
Also die Welt in Wolkenstadt, mega geil. Also ja. Da gebe ich dir recht, dieser ganze Juvern-Stil und so.
Boah. Und dieses Amerikanische Schneller. Dann noch mit da drin. Ja. Hammer.
Aber ich glaube, auch hier wieder ein David Cage-Problem. Die Leute glauben, dass sie das mit den Emotionen total gut im Griff haben. Und ich habe, da gab es irgendwann mal so ein Making-of-Video, wo gezeigt wurde, wie die Synchronsprecherin irgendeine Dialogszene gespielt hat. Und da habe ich gedacht, oh je. Denn also da gab es, das war wirklich so eine klaffende Lücke. Die Synchronsprecherin und das, was sie gesprochen hat, und man hat dann wirklich dieses Bild aus dem Sprecherraum gesehen, war total emotional und es war super gut gespielt und war einfach total gut, eine tolle Leistung. Und dann in dem Splitscreen auf der anderen Seite dann die Gesichtsanimation von dieser Dame, die man da begleitet. Und das sah einfach beschissen aus. Sorry. Also total. Also nicht mal, es war sehr hölzern animiert. Es hatte wirklich null Emotion. Das sah aus irgendwie wie eine Marionette. Und ich habe gedacht, oh je, also wenn das Animationssystem tatsächlich in dem fertigen Spiel so ist und dann werden dann einfach nur diese total guten, gut gesprochenen Stimmen drüber gelegt, dann geht bei mir, dann ist es wahrscheinlich so ähnlich wie bei Bioshock 1 und 2. Da hat das mit den ganzen Emotionen bei mir auch nicht funktioniert, weil es einfach zu sehr Comic ist.
Ja, es ist halt das Problem.
Was bei Bioshock 1 und 2 hat es bei dir nicht funktioniert?
Nee.
Ja, okay, dann wird's, glaube ich, gut für mich, weil ich mochte sogar den zweiten Teil.
Also es waren coole Games, so. Ich finde die Welten auch geil. Ich mag halt diesen Art Deco-Stil und so. Also an der Welt gibt es gar nichts auszusetzen. Es wird fantastisch. Aber Figuren, also die Figurenzeichnungen, die Emotionen, die rübergebracht werden, weil Ken Levine hat ja schon so den Anspruch gehabt, da auch so auch bei dem Spieler so einen Beschützerinstinkt zu wecken und ihn halt auch emotional mitreißen zu lassen und sowas. Das hat er auch öfter mal anklingen lassen. Aber ich glaube nicht, dass es mit diesen Comic-Stil funktioniert.
Ja, das ist schwierig, ja. Aber es ging bei Walking Dead ja auch. Daniel, du wolltest noch was sagen.
Ne, ich wollte sagen, dass das Problem ist, im Prinzip bräuchten Spiele halt dieses L.A. Noir Gesichtsanimations-Feature. Also, dass du wirklich, weiß nicht, wie viele 100 kleine Punkte auf dem Gesicht hast von den Schauspielern oder, die haben das ja mit so 360-Grad-Kameras gemacht.
Genau,
ja. Und das war halt das einzige Spiel, wo du wirklich gedacht hast bei den Gesichtsanimationen, holla, da ist aber richtig schauspielerische Leistung dahinter. Und das Problem
war sogar schon overacted, fast schon, ja.
Ja, aber es war, ja, weil es halt teilweise ein bisschen albern war, dass es dann so offensichtlich so, nein, ich lüge nicht und ich gucke aber dann
beiß auf die Lippe.
Genau, und guck 3 Minuten mit den Augen im Kreis, so lange bis der Spieler dann drückt, oh, Lüge. Aber von der ganzen Animation her und wenn man sich mal überlegt oder wenn man es mal runterbricht, ist es ja schon immer noch so, dass Figuren eigentlich im Prinzip nur den Mund bewegen und die Augen ein bisschen her wackeln. Und da geht halt einfach viel schauspielerische Leistung, die die Synchronsprecher vielleicht sogar mit reinbringen oder die Motion Capture Schauspieler, die geht einfach verloren. Muss man ganz klar so sagen. Und da hat Micha absolut recht, dass du kannst die beste Ellen Page Figur für dein Spiel organisieren, wenn das dann alles durch die Animation verloren geht, dann brauchst du eigentlich auch keine Schauspieler.
Und da gibt es ein anderes Problem, was ich auch noch sehe, und das hatte ich ja vorhin angesprochen.
Hater, ihr seid alles Hater!
Nein, Moment, mit The Last of Us hatte ich das ja jetzt auch angesprochen, diese gescripteten Action-Sequenzen. Ich glaube, da geht nicht mehr viel. Also ich denke, also wenn und das war bei Bioshock teilweise auch schon so, aber wenn Bioshock Infinite und dieses ganze Gameplay-Material, was man gesehen hat, das war so krass, das sah so krass nach Skripten aus. Wenn dieses ganze Spiel sich nur dadurch definiert, dass eine vorgegebene Situation nach der nächsten dahinter setzt, dann sehe ich da keine Revolution. Dann wird es bestimmt super unterhaltsam und geil, aber irgendwie nicht so, dass es mich jetzt so vom Hocker haut, weil was soll da noch größer passieren, außer dass die ganze Stadt nach und nach explodiert und du dich da durchbewegst? Weil das haben wir auch schon vor zwei, drei Jahren gesehen. Und ich hoffe, dass da mehr ist. Ich hoffe, dass da einfach irgendwie noch was dahinter ist, wo die Leute nicht drüber gesprochen haben, gesagt haben, naja, wir haben da noch ein Ass im Ärmel, das werdet ihr sehen, wenn es rauskommt. So wie sie es halt jetzt bei Assassin's Creed gemacht haben, dass die ersten 3 Stunden einfach so komplett totgeschwiegen waren und man legt das Spiel ein und denkst so, was ist hier los? Und sowas will ich hoffe, dass es bei Bioshock kommt, weil ich habe mittlerweile das Gefühl, dass die einfach, um diesen Informationsfluss zu halten, nach und nach so viel preisgegeben haben, dass es am Ende zwar ein cooles Spiel wird, aber da einfach, ne?
Ja, was du auch ansprichst, ist ja ein typisches Trailer-Problem. Also, dass sie bei jedem Spiel werden im Trailer und auf den Präsentationen von der E3 oder Gamescom oder so, da werden ja dann immer die krassen Dauerexplosions-Action-Sequenzen gezeigt, weil die sich halt einfach gut verkaufen lassen. Also wenn du halt da sitzt und schaust dir 5 Minuten eine geile Action-Sequenz an, dann ist das spannender, als wenn du halt siehst, wie jemand in so einer Open World rumrennt und Nebenmissionen erledigt. Und das ist ja aber oft immer gar nicht das, was das fertige Spiel dann repräsentiert.
Ah, du hast eine sehr gute Überleitung zu Grand Theft Auto 5 gemacht, bei Trailer.
Ganz kurz, ich wollte noch eins sagen, bevor wir die schöne Überleitung machen. Was ich ganz, ganz hoch anrechnen möchte, Irrational Games, ist, dass sie halt Bioshock wirklich weiterentwickeln. Also, weil du gesagt hast, du erwartest keine Revolution. Wenn du dir mal die Bioshock-Serie jetzt anguckst, ich meine, das ist ein komplett eigenständiges Spiel. Das ist quasi eine neue IP im Vergleich zu Bioshock. Und das möchte ich Ken Levine schon echt hoch anrechnen, dass er es wirklich wagt, da jetzt nicht die Bioshock-Serie tot zu reiten. Ja? Ich meine, der Publisher sagt dann, wir machen noch ein Bioshock 2, weil sich's gut verkauft, aber er da wirklich seit System Shock und mit Bioshock jedes Mal irgendwie komplett neue Welten erfindet, und darauf freue ich mich halt, dass wirklich dieses komplett neue Universum zu ergründen und trotzdem aber noch irgendwie Bezug zu haben zu dieser ganzen alten Unterwasserwelt, da bin ich sehr gespannt darauf.
Ja, aber da hast du schon im Prinzip die Kritik mit eingebaut, weil System Shock, vor allem System Shock 2, war inhaltlich und dramaturgisch so gut geschrieben, so gut, da sind die mit Bioshock 1 und 2 nie in die Nähe gekommen, obwohl sie eine bessere Technik hatten. Und das macht mir Sorgen. Weil bei System Shock, da hast du fast nur Texte gelesen und irgendwelche Audiologs gehört und so. Und passt im Prinzip dasselbe wie bei Bioshock. Aber irgendwie war alles besser geschrieben. Und du weißt,
erliegst du jetzt nicht dem Retro?
Der Vergangenheit, ja.
Also, dass du halt einfach damals hast du dich halt leichter beeindrucken lassen. Und da hast du dich auch. Nee, ist so. Ging mir ja auch so. Also, ich glaube, das ist einfach. Die Debatte tobt ja jetzt auch wieder bei Baldur's Gate, dass man einfach heute so sagt, da muss man so viel Text lesen und irgendwie so toll ist das dann irgendwie alles gar nicht. Aber in Rückblick hat man das als das geilste Spiel aller Zeiten in Erinnerung, weil man eben damals als Kind, ja, hat man halt eben viel Zeit auch in so Spiele investiert, weil man hatte ja viel Zeit. Und dann hat man halt irgendwie 150 Stunden Baldur's Gate gespielt und hat dann da auch wirklich die letzte Audiolog noch gelesen. Beziehungsweise nicht Audiolog als letzte.
Also System Shock 2 kann gar nicht schlecht geredet werden. Das werde ich nicht zulassen.
Ja. Nein, ich sage ja nicht, dass es schlecht ist. Absolut, es waren tolle Spiele. Ich glaube nur, dass man vielleicht rückblickend immer noch diese Spiele einfach noch besser in Erinnerung hat und sagt, ja, da sind die mit Bioshock, sind die nie rangekommen an die Qualität. Und da weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn man Bioshock vielleicht vor 20 Jahren gespielt hätte, ob man das nicht heute als bestes Spiel aller Zeiten in Erinnerung hätte.
Würde ich gar nicht abstreiten. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle, denke ich. Ah, das, ich merke schon, das ist ein eigenes Thema. Ich bin gespannt. Also ich glaube, also Bioshock wird auf jeden Fall cool, aber ich glaube, es wird, wir werden auch ein bisschen enttäuscht sein, wenn es kommt. Aber gut.
So, apropos Trailer, du hast eine schöne Überleitung gebracht. Was mir bei Far Cry 3 passiert ist, dass ich quasi schon alle guten Szenen von wohl dem Antagonisten des Jahres letztes Jahr kannte während des Spiels und jedes Mal dachte, scheiße, hätte ich doch bloß keine Trailer geguckt. Das wird mir bei GTA 5 nicht passieren. Ich hab's bis heute geschafft, mir noch keinen Trailer von GTA 5 anzugucken, weil es mich auch tierisch aufregt, liebe Publisher, wenn eine Pressemitteilung kommt, wo drin steht, dass am 15. des Monats ein Trailer released wird. Also geht's noch?
Ja, aber das ist halt GTA. Also kommt ja auch in den News. Übermorgen gibt's wahrscheinlich gerüchteweise 3 neue Screenshots.
Furchtbar.
Da wird eine News dazu gemacht. Und das ist dann auch die meistgeklickte des Trailer Tages.
Meldung des Tages: Peter Molyneux hat gefurzt. Ja.
Ich weigere mich, diesen Trailer zu gucken, weil ich das einfach schrecklich finde. Ich freue mich aber dennoch wahnsinnig auf GTA 5. GTA 4 war der Grund, mir eine Konsole zu kaufen. GTA 3 war ein Grund, mir eine Konsole zu kaufen. Wenn es jetzt eine neue Konsole gäbe, würde ich mir wegen Grand Theft Auto 5 auch eine Konsole kaufen. Mhm. Das wird ein Highlight, garantiert.
Ja, absolut. Da bin ich mir auch absolut sicher. Ja. Kurz nochmal zum Trailer. Den Trailer von GTA kannst du aber lustigerweise sogar anschauen, weil da wird wenig bis gar nichts verraten. Also da, du siehst eher so ein bisschen Impressionen aus der Stadt und so ein paar Szenen aus dem Drumherum und so Straßenecken Szenen. Also das heißt, da wird eigentlich wenig von Story oder Zwischensequenzen schon vorweggenommen.
Ja, also was mich wirklich beeindruckt hat bei diesem Trailer, jetzt mal ohne Witz, ne, diese ganze Grafik-Engine, man muss ja sich immer vor Augen halten, dass es irgendwie so ein Sandbox-Spiel ist, ne, wo man alle möglichen Freiheiten irgendwie hat und man kann ja irgendwie alles tun. Und trotzdem haben sie es ja geschafft, so unglaublich viel Details in diese Optik reinzubauen. Ich kann gar nicht glauben, dass das tatsächlich noch auf den aktuellen Generationen irgendwie laufen soll, weil das ist ja, also allein die Passanten, wenn man die beobachtet, die haben ja alle wohl irgendwie so ein Motion-Capturing-Animationsding irgendwie inne, also sehen halt nicht mehr so aus wie diese, es gibt halt früher bei den älteren GTAs immer diese Animationszyklen, dass du schon gesehen hast, dass es das irgendwie nur so eine einfache Animation war, aber das sah ja jetzt total echt aus.
Also ja, die hatten ja diese, wie hieß die denn? Hieß die Euphoria? Diese Stolper-Engine habe ich sie immer genannt. Also wo sie eine, war so eine Ragdoll-Physik-Engine hatten, wo du, wenn du einen Passanten angerempelt oder angefahren hast, dass die dann immer so rumgestolpert sind. Aber die fand ich, haben sie beim Vierer ein bisschen übertrieben. Also da war es dann oft so, dass wenn du halt einen angerempelt hast, dann ist der 3 Minuten lang wie so ein Besoffener rumgestolpert. ja, war doch so. Und das finde ich, das haben sie ein bisschen übertrieben. Also da bin ich jetzt gespannt, wie sie es machen. Aber ich bin mir auch sicher, dass alles, was man bisher in Trailern gesehen hat, ist High-End-PC und nicht Konsolenniveau. Ja. Also zumindest nicht der aktuellen Konsolen.
Aber sie haben mich im Prinzip schon gehabt, als sie geschrieben haben, dass es doch mal größer als San Andreas wird. Das ist geil. Also das
hat mich abgeschreckt. Warum denn immer noch größer und noch größer? Ohne Zoten übrigens.
Ich kann Das wäre mir gar nicht aufgefallen, jetzt nichts gesagt. Auf jeden Fall, ich bin einer, der bei Sandbox-Spielen sehr gerne einfach nur durch die Gegend fährt. Einfach nur fahren. Also, das kommt. Bei GTA interessiert mich die Geschichte ehrlich gesagt auch gar nicht so sehr. Ich habe nie irgendwie ein GTA durchgespielt, weil ich finde diese Gangster-Stories so ein bisschen, also langweilig ist wahrscheinlich der richtige Begriff. Die sind gut gemacht, aber interessiert mich halt nicht so besonders. Aber die Welten finde ich cool. Mhm. Und bei San Andreas habe ich eigentlich nur weitergespielt, damit ich diese ganze Karte freischalten konnte und dann auch halt in die Mitte auf diesen großen Berg und so konnte. Und wenn das jetzt noch größer ist und ich einfach nur cruisen und die Welt erforschen kann, das ist cool. Dann wird das wahrscheinlich wieder ein GTA. Weil ich war ein bisschen enttäuscht bei GTA 4, dass die Stadt so klein ist im Vergleich zu den vorherigen GTA-Teilen. Das wäre cool.
Aber die Stadt bei GTA 4 war zwar kleiner von der Fläche her, aber sie war dichter. Also du konntest viel mehr machen, viel mehr, sie war auch, dass du konntest rauf auf Gebäude, was du ja irgendwie, also das heißt, der Platz wurde kleiner, aber es gab viel mehr zu tun und es war viel mehr Atmosphäre auf kleinerem Raum, fand ich.
Stimmt, das war, also der Detailgrad wird toll und ich habe keinen Zweifel daran, dass es bei GTA 5 nochmal besser wird, dass man wirklich sich einfach irgendwie in eine Straßenecke stellen kann und das Ding lebt und pulsiert und da bin ich sehr gespannt drauf.
Ich freue mich vor allem auch immer auf diese popkulturellen Anspielungen. Das ist für mich immer das Highlight bei GTA.
Ja.
Also im vierten allein die Stellenanzeigen zu lesen oder die Dating-Plattform zu besuchen, dieses Fake-Internet, also die Radiosender, großartig. Wahnsinn, ja. und davon kann ruhig mehr sein im fünften,
absolut. Ja, ich glaube, das wird auch, wenn das jetzt rauskommt, ich glaube, jetzt momentan ist es für März angekündigt, das wird, da kann man jetzt schon sagen, das wird das Überspiel dieses Jahres, weil wir werden es alle kaufen, selbst wenn es wahrscheinlich gar nicht so toll wird, aber es werden alle kaufen und man wird sich in dieser Welt wieder monatelang verlieren. Was ich noch so ein bisschen, was mich ein bisschen verwirrt hat, war diese Ankündigung, dass man wirklich drei Leute spielt und alle gleichzeitig, irgendwie, dass man immer zwischen denen wechseln kann und so. Ich weiß nicht so ganz genau, wie das spielerisch funktionieren soll.
Bin ich auch gespannt. Und vor allem ärgert mich, dass man wieder mal keine Frauenrolle da drin hat. Also alle GTAs waren jetzt so diese typischen Gangster-Typen. Wenn man jetzt schon drei Leute gleichzeitig spielt, hätte doch auch eine Frau dabei sein können, oder? Also ja, ohne
vergebene Chance, ja.
Ja.
Überleitung.
Also vor allen Dingen, weil es ja bei, sorry, nochmal ganz kurz, bei den Add-ons von GTA 4 ja auch sehr coole, interessante Frauenfiguren gab irgendwie. Also ich verstehe gar nicht, warum man da jetzt nicht konsequent sagt, wir machen einen zum Protagonisten.
Ja, und auch so, also selbst so popkulturell das auch alles ist und so selbstironisch, auch so Leute wie Gay Tony oder so, die waren doch der Hammer, die waren doch richtig geil. Geschrieben auch mit einer, ja, also wirklich.
Ja, es war nur gerade so, ja, die waren ja richtig geil geschrieben.
Ja, das auch. Nein, aber die wurden ja auch dann mit entsprechend Respekt behandelt und es gab auch starke Frauenrollen. Also diese eine Cornrow-Frau im vierten Teil, die hat auch ordentlich ausgeteilt. Also von daher, es gibt ja nicht nur so diese Lollipop-lutschenden Covergirls, wie es auch bei GTA 4 auf dem Cover mal war. Da gab es schon auch starke Rollen und von daher wundert es mich ein bisschen. Ja. Naja, vielleicht im Spiel dann.
Genau. So, aber Überleitung, eine Frauenrolle, Remember Me wird. Also mal sehen, aber es hat auf jeden Fall eine Frau als Hauptfigur und ich habe das auf der Capcom-Pressekonferenz tatsächlich gesehen, als es erstmalig angekündigt wurde und das war für mich schon so ein, also ich also
oh yeah!
Ihr kennt mich ja, ich sitze dann bei Capcom und denke mir, oh, diese ganze Japaner, oh scheiße. Und dann kamen die mit Remember Me Guts haben sie aus dem Ärmel geschüttelt und war gleich sofort, wow. Toll.
Das war richtig geil, ja. Eine Mischung aus Mirror's Edge,
Deus Ex.
Mit Stealth Game, Deus Ex und Assassin's Creed.
Ja.
Häuserwände lang krackeln. Kraxeln, Entschuldigung.
also so ging es mir aber auch. Also ich hatte auch keine Ahnung, dass ich das vorstellen und saß dann in dieser Präsentation und das kam, glaube ich, nach Lost Planet 3. Was mich übrigens auch sehr begeistert hat, aber das ist was anderes. Und Remember Me, also ich stehe total auf Action-Spiele mit akrobatischen Helden. Deswegen freue ich mich total auf Devil May Cry und interessiere mich halt auch für so Sachen wie Bayonetta und so, weil ich finde das total cool, wenn man so einen agilen Helden spielt und die mit denen so viele Möglichkeiten hat. Und ich fand diese, was ich ziemlich cool finde an Remember Me, ist diese Idee, dass du jemanden spielst, so eine Art Gedankenassassine, die Erinnerungen von Menschen so verändern muss, dass sie glauben, Dinge getan zu haben, die sie eigentlich nicht getan haben.
Großartiges Setting, ja.
Ja.
Es hat mich so ein bisschen an Ghost Trick erinnert. Also man klettert ja rum wie bei Assassin's Creed, hat die Optik von Mirror's Edge, Ghost Trick war das, was ich sagen wollte, genau. Und dann bist du in diesen Erinnerungen von den Menschen und dort repeatest du die Erinnerung so lange wie bei Ghost Trick, bis du die richtigen Events nacheinander getriggert hast, damit diejenige Person denkt, sie hätte irgendwas getan. Und diese Mischung aus diesen drei großartigen Spielen, die war schon sehr, sehr verheißungsvoll.
Genau, und was ich wirklich auch sehr mag, das ist ja, ich lass mich nicht lügen, aber ich glaube, es ist ein französisches Entwicklerteam.
Ich glaube auch, ja.
Ich meine das irgendwo gelesen zu haben, aber klopf mir da auf die Finger, wenn ich da was Falsches sage. Aber ich finde.
Ah, ich sehe gerade, Remember Me ist gar nicht gefundet. Nein, Quatsch.
Also die Sache ist, ich mag halt auch diesen Grafikstil, dieses Art Design. Also ich finde, das ist ja auch wieder so eine futuristische Stadt, wo alles so ein bisschen clean ist und wo die Beleuchtung eine große Rolle spielt und so. Und ich finde, es hat so einen leichten Mirror's Edge Flair, der mich aber doch sehr anspricht. Ich finde, es ist schon klar irgendwie so eine Art Utopie, die da irgendwie dargestellt wird, ist halt alles sehr sauber und sehr, sehr aufgeräumt und so. Und ich glaube schon, dass es auch so eine ähnliche Ausgangslage ist, dass die Protagonistin sich gegen größere Mächte irgendwie wehrt. Und das bin ich sehr gespannt. Und es gibt ja diesen Combo-Builder, also dass man sich eigene Kombos zusammenstellen kann.
Das weiß ich nicht, ne?
Doch, also es gibt irgendwie so, ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll. Das wird bestimmt interessant, aber es gibt wohl irgendwie die Möglichkeit, dass man sich eigene Kampfbewegungen, eigene Kombos zusammenstellen kann aus einer Vielzahl von einzelnen Bewegungen. Und da haben sie, das haben sie mal demonstriert. Ich habe noch nicht so ganz kapiert, wie sich das im Spiel irgendwie einsetzt, aber ich bin gespannt. Also anscheinend will man da auch in dem Brawler-Gameplay ein bisschen okay. mehr rausholen.
Und Entwickler ist Don't Not Französisch. Don't Stimmt. Not Entertainment. Witzig, kann man vorwärts und rückwärts lesen, Don't Not.
Ah, ja? Ein Anagramm.
Mhm. Mhm. Also ich bin gespannt. Also das drückt halt alle Schalter bei mir, dass ich da sofort interessiert bin. Science-Fiction, akrobatische Helden, coole Story, Brawler-Gameplay, ein bisschen Stealth. Ich bin da super gespannt.
Also, alles dabei. Mai 2013, bin ich gespannt. Hoffentlich wird es nicht verschoben.
Mhm.
Ja, wo waren wir? Remember Me?
Sly Cooper, Thieves Schön, in Time.
Ja. Genau, von Akrobatik geht es gleich weiter zu dem, was ist es für ein Tier? Sly ist ein Fuchs, oder?
Luchs.
Ein Luchs.
Ich glaube schon, ich weiß gar nicht.
Sonst wäre es ja Fox Cooper. Ja. Sly Cooper, der vierte Teil, wenn mich nicht alles täuscht, nach langer, langer Pause, nach langer Abstinenz, war eines meiner so Plattformer-Highlights auf der letzten Gamescom, habe ich mir bei Sony angeschaut und sah richtig, richtig geil aus. Also Thieves in Time, diese typische, oder Jagd durch die Zeit oder irgendwas auf Deutsch, wunderbare Cell-Shading-Optik und Sly Cooper halt, also so wie man ihn liebt und kennt. Man schleicht und klettert durch die Gegend, hat diesen coolen Haken dabei, natürlich auch diese ganzen alten Charaktere wieder. Und hat noch so eine Time-Travel-Geschichte, die dann auch einiges so spielerisch noch mit einbringt. Sah fantastisch aus, wird, glaube ich, so plattformtechnisch und Action-Adventure-mäßig ein richtig guter Titel.
Hm. Hat vor allen Dingen auch einfach Charme.
Absolut.
Also war bei den alten Spielen
und so. Und Melone, oder was hat er auch?
ja, eine echt. Jägermütze. Das geht ja wirklich in diese Richtung. Das ist einfach sind einfach sehr charmante Figuren. Ja. Das ist eine Diebesbande. Also es hat schon so ein, also wenn man jetzt sagt, das ist so eine etwas comic-mäßige Version von Oceans, liegt man gar nicht so falsch. Weil das halt irgendwie eine Diebesbande ist. Jeder hat eine eigene spezielle Aufgabe und andere Fähigkeiten. Aber sie wollen halt niemanden wirklich verletzen, aber trotzdem Sachen ausrauben. Und das ist schon cool. Also macht auch Spaß. Ich finde diese Mischung aus Schleichspiel und Jump'n'Run funktioniert, also jedenfalls bei den alten Teilen, wirklich auch ganz gut. Und gekauft.
Ja, absolut.
Sold.
Sold. Auch schon. Bitte?
Shut up and take my money.
Ja, absolut, ja. Und auch ein Spiel, was den gleichen Effekt auf mich hatte, nämlich hier, nimm sofort mein Geld, ich will das jetzt spielen, gib mir die Beta, gib mir irgendwas, ich will das haben, war Luigi's Mansion, sogar schon vor 2 Jahren, als der 3DS noch nicht mal da war. Mhm. In den Hinterräumen bei Nintendo konnte man 3DS anspielen und da konnte man schon Luigi's Mansion ein paar Level spielen. Und das war für mich das Spiel, was mir den 3DS verkauft hat. Ja, das sah so fantastisch aus. Luigi mit seiner Taschenlampe. Ich liebe Luigi sowieso. Ich finde für mich der heimliche Star von Nintendo. Mhm. Und Luigi mit seiner Taschenlampe und als Schisshase durch diese Menschen zu laufen. Und der 3D-Effekt funktioniert dort so fantastisch mit diesem Leuchten der Lampe und dann trotzdem dieser fantastische Comic-Look. Und ich glaube, es wird auch dir gefallen, Micha. Das hat nämlich nicht so dieses Zuckersüße, sondern schon auch so ein bisschen dieses leicht gruselige, aber trotzdem selbstironische.
Ja, ja, also ich habe das alte gespielt auf dem GameCube und zusammenfassend lässt sich sagen, Luigi saugt. Sprichwörtlich. Weil er muss ja die Geister einsaugen. Und ich finde, ich fand das aber auch cool. Also fand ich das auch sehr angenehm mit diesem Nintendo-Stil, weil die haben, das ist halt auch das, was ich bei Sly mag, das hat Charme. Das ist nicht so übertrieben, putzig, süß, Popcorn, Zucker. Leck mich am Arsch, sondern es ist halt wirklich total, es ist sehr dezent eingesetzt mit diesem Knuddelstil und es macht die ganze, also es ist ja teilweise sogar ein bisschen gruselig gewesen, Luigi's Mansion, das hätte ich ja gar nicht erwartet. Also es ist zwar so für Jüngere gemacht und so, aber man verliert sich schon da drin in dieser Gruselwelt und es hat ja schon so klassische Strukturen von Jumpscares und sowas allem, also sie nutzen ja auch Mittel, die man sonst normalerweise in Horrorfilmen nutzt, nur eben halt kleiner und süßer und das finde ich eigentlich ganz cool, also sehr angenehm.
Und ist aber, soweit ich jetzt sehen kann, das einzige 3DS-Spiel auf unserer Liste, gell?
Ja, das Kauft, ist ja auch eine Handheld-Konsole, die sich auf den Abstieg befindet. Wie alle.
Ja, mal gucken. Aber das letzte Jahr war doch sogar, Oberbrecher da, aber zumindest der 3DS hat sich, ich weiß gar nicht genau, wann die Preissenkung kam, ab da ging es schon ganz schön aufwärts dann. mit den Verkaufszahlen, also mit den reinen Konsolen- oder Handheld-Verkaufszahlen. Mhm. Also es wäre eigentlich ein Fehler jetzt von Nintendo, wenn sie da nicht jetzt irgendwie mit Software dann auch diese Vorschusslorbeeren ein bisschen unterstützen würden.
Ja. Ich hoffe nur, dass Luigi's Mansion die Erwartungshaltung halten kann, die Paper Mario nicht ganz erfüllt hat. Also Paper Mario war auch so ein Titel, auf den ich mich gefreut hatte. Wird es auch noch einen Podcast zu geben. Ist jetzt eher so mittelprächtig geworden, leider. Aber Luigi sah toll aus. Mhm. Weitere Comic-Umsetzung, wenn wir gerade bei der Thematik sind. Ein Spiel eines meiner Lieblings- oder von meinem Lieblingsstudio überhaupt, Bethesda, hat sich, da habe ich ja erst an April-Scherz geglaubt, die haben gesagt, wir machen ein Rollenspiel im South Park-Universum mit Fantasy-Setting.
Ha, und jetzt weiß ich schon, warum das nichts für dich wird, Manu, weil Bethesda, keine englische Tonspur, South Park auf Deutsch, danke.
Ja, scheiße, aber da muss ich es halt importieren. Ach so. Wie immer bei Bethesda-Spielen. Also bitte, was gibt es Besseres als ein Rollenspiel von Bethesda mit einer genialen Lizenz und mit dem Humor von South Park? Das kann nur gut werden. Das muss gut werden.
Ja, allein die Präsentation auf der E3 war ja schon sauwitzig, wo die beiden Macher dann auf die Bühne gekommen sind und im Prinzip diese ganze Show, die vorher stattgefunden hat, verarscht haben. Also so, ja. Die kamen dann da raus und ich weiß gar nicht so.
Smart Glass war dann vorher
das Thema. Ja, so, dieses, habt ihr diesen Scheiß auch gerade gesehen, der jetzt da vorher war und so? Also, wo ich mir sicher bin, wenn sie das vorher in den Proben so gesagt haben, dann wäre doch da bestimmt jemand von Microsoft gekommen und gesagt, Leute, könnt ihr vielleicht ein bisschen runtergehen und
ja, aber Trey und Matt scheißen da auch einfach drauf, weil sie sich halt leisten können jetzt.
Ja, so genau, weil sie halt, sie haben es halt nicht nötig, noch irgendjemand den Arsch zu kriechen und ich fand es total witzig, wie sie halt rausgekommen sind und einfach alles durch den Kakao gezogen haben, was man vorher gesehen hat und
das ist echt cool. Ich finde, also was mich, ich bin nicht so der größte South Park-Fan, die Serie gucke ich nicht, ich fand den Kinofilm, den es mal vor ein paar Jahren gab, den finde ich großartig, noch heute, immer noch.
Name Canada.
Nee, Angelfucker. Und was ich total gut finde, ist, das sieht ja wirklich aus wie die Serie.
Mhm. Also man ist ja sieht auch nicht so schwer, das umzusetzen. Aber
ja, aber es ist so, das ersten South Park-Versuche als Spiel, das war ein Ego-Shooter oder sowas, man versucht das in 3D zu transportieren und so. Aber ich habe den Trailer gesehen und gedacht, okay, sie haben jetzt einfach nur irgendwelche Szenen aus der Serie genommen. So. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, nein, das Spiel sieht so aus. Das Spiel sieht aus wie die Serie. 1:1. Das ist total geil. Also ich meine, klar, das ist 2D, besseres Flash sozusagen, aber das ist gut.
Das haben sie auch angefangen als Flash-Animation.
Ja. Genial, also ich finde das total gut und mutig, das so zu machen und ich kann mir auch vorstellen, dass dadurch, dass es jetzt so von der Optik so den ähnlichen Aufwand wie die Serie hat, also nicht so einen großen, dass dann auch sehr viel Energie in halt andere Sachen reinfließt.
Mhm. Und zusammen mit Bethesda mache ich mir da eigentlich wenig Sorgen.
Ich auch.
Absolut, weil auch allein South Park hat ja eine riesen Fanbase, also das heißt, es ist schon. Und es ist auch so eine Nerd-Fanbase. Also das heißt, es ist im Prinzip die perfekte Lizenz für ein Videospiel.
Ja, und diese ganze popkulturelle Referenz. Also ich meine, South Park ist ja auch bekannt dafür, dann irgendwie, wenn World of Warcraft gerade heiß ist oder so, dann da eine Folge zu machen, in Rekordgeschwindigkeit immer aktuelle Themen aufzugreifen. Und wie geil ist es denn, wenn South Park jetzt ein eigenes Spiel bekommt und diese ganzen Fantasy-Tropes, die man so kennt, auf die Schippe zu nehmen, weil sie ja selber auch dann in diesem Fantasy-Setting dann drin sind und da wird bestimmt auch oft genug die Fourth Wall gebrochen und machen sich dann bestimmt auch selber drüber lustig. Vielleicht findet auch sowas statt, dass sie selber wissen, dass sie in dem Spiel sind. Also das wird ein Fest, allein vom Humor und von der Geschichte. Großartig. Ich wollte gerade noch sagen, Team America übrigens auch ein großartiger Kinofilm von den beiden.
Oh, der ist so gut. Der ist so gut, ja, der ist echt großartig. Also, aber ich glaube, den kennt auch jeder, muss man nicht viel zu sagen.
Allein der Anfang mit den Puppen.
Oder mit Damon.
Super, groß. Mit Damon. Weitere große Hoffnungen haben wir, glaube ich, wir sind ja auch der Indie-Kultur verschrieben, wenn wir jetzt die ganzen großen Titel hatten, nochmal als Rückkehrer The Witness. Mit Jonathan Blow, das neue Spiel von dem The Braid-Macher. Mhm. Von nur The Braid-Macher. Genau. The Witness. Man weiß noch nicht so genau, um was es geht. Irgendwie so verlassene Insel oder so. Daniel, Micha, wer weiß da was?
Ja, ich habe bisher nur ein paar Screenshots gesehen. Ich weiß nicht, ob es inzwischen schon auch was Bewegteres dazu gibt. Und die Screenshots, boah, das ist ja schon seit 2 oder 3 Jahren fast angekündigt, oder? Mhm. Und die ersten Screenshots waren nur so ein Haus, so eine Mühle auf einer Insel irgendwie. Oder? Mhm. Verwechsel ich das gerade?
Doch.
Nee, das war das, nee, ja.
Ist schon richtig, genau.
Ja. Also mir ist völlig zweifelhaft, wie man sich da jetzt schon drauf freuen kann, wenn man bisher nur so Bilder gesehen hat. Aber ihr seid ja leicht zu beeindrucken.
Ja, aber ich würde mich auch auf ein Spiel von Phil Fish freuen, wenn er sagt, ich mache ein neues Spiel, wäre mir auch egal, was es ist. Weißt du? Also so, allein von Braid, der Name Jonathan Blow, nach Indie Game The Movie, ich freue mich auf alles, was der jetzt macht. Grundsätzlich.
Ja, es gibt auf YouTube tatsächlich von einem Prototypen Gameplay abgefilmt und das sah sehr interessant aus. Das war, es ist ein so eine Mischung aus Adventure und Rätsel. Spiel irgendwie und aus verschiedenen Gründen fasziniert mich das. Also natürlich auch wegen dem Namen, klar, weil Braid hat mich damals ziemlich umgehauen und da bin ich sehr gespannt, was aus diesem Genie, was der sich als nächstes ausgedacht hat. Und du guckst irgendwie diesen Prototypen an und merkst erstmal so eine Bewegung. Das hat einen ziemlich interessanten Renderstil, finde ich. Also sieht allgemein ganz cool aus und das ist so eine Mischung aus Adventure, Rätsel, also schwer zu beschreiben. Aber man kann wohl diese Insel frei erforschen und rätselt sich da so durch. Und ich bin sehr gespannt, warum es überhaupt The Witness heißt. Also Es hat natürlich jetzt mehr mit der Person zu tun, dass man sich auf so ein neues Spiel freut, weil wirklich beschreiben können wir es halt nicht, weil wir halt einfach nicht so viel darüber wissen. Aber ich finde generell so diese ersten Bilder, die man sieht, die machen irgendwie neugierig.
Absolut. Neugierig ist, glaube ich, auch das passende Wort, weil Jonathan Blow ist auch bekannt dafür, würde ich jetzt mal sagen, sehr verschwurbelt dann auch werden zu können. Und es kann auch voll nach hinten losgehen, dieses Experiment oder dieses Spiel, dass man dann da drin in dem Spiel ist und denkt so, was soll das jetzt alles? Aber das soll meine Vorfreude ja nicht dämpfen. Also ich freue mich auf diese Verschwurbelheit auch so ein bisschen und wenn dann ein gutes Spiel bei rauskommt, umso besser. Aber es wird auf jeden Fall ein Ereignis.
Ich bin gespannt, also weil das scheint auch, also ihm traut man ja auch zu, dass er die Indie-Spiele so ein bisschen auch aus der Stagnation rausholt. Also wir haben jetzt zwar hier im Podcast ein paar ganz coole Indie-Games genannt, die wirklich cool sind, aber man muss ja auch zugeben, dass sich sehr viele so auf Jump'n'Run-Mechaniken irgendwie ausruhen und im Prinzip andere Indie-Spiele kopieren. Und aber Blow und ein paar anderen Köpfen traue ich dann zu, dass sie dann doch einfach neue Sachen erforschen und mit den Mechaniken dann auch spielen und so ein bisschen die Grenzen ausloten. Das war ja bei Braid halt auch so. Es sah halt auch aus wie ein normaler Plattformer mit Zeitmechanik, aber dann spielst du weiter und dieses Spiel ist so viel mehr. Und da warte ich bei The Witness auch schon, dass er sich da Gedanken zugemacht hat.
Vielleicht dauert es auch deswegen so lang, die Entwicklung, weil er irgendwie, vielleicht ist er ja so jemand, so ein Perfektionist, der dann immer wieder neue Ideen mit reinnimmt und dann neue Features und vielleicht hätte es schon vor ein paar Jahren fertig sein können, aber er will dann immer noch irgendwie, kommt ihm plötzlich, weiß ich nicht, unter der Dusche noch eine tolle Idee und dann muss das ganze Spiel wieder umgebaut werden. Und,
An dieser Stelle möchte ich auch nochmal Werbung machen für Indie-Fresse, der großartige Indie-Podcast von den Kollegen ein Klick entfernt, quasi direkt neben uns im Player, bei der Superlevel-Heimat, die sich nur mit Indie-Spielen beschäftigen und dann nicht so Sachen wie Remember Me dabei haben oder Grand Theft Auto 5. Also da, die kann man auch begleiten, die Jungs um Markus und Jeremy und Dom und Dennis. Die werden wahrscheinlich auch noch sehr ausführlich über die Sachen reden, wie The Witness. Und apropos, ein neues Spiel von Notch ist auch angeplant. Das haben wir jetzt gar nicht auf der Liste. Das reizt mich aber auch nicht wirklich. Also Scrolls wird, glaube ich, irgendwie ein Kartenspiel. Und dieses andere mit diesem komischen Namen, das sagt mir ja so gar nichts. Also Notch von Minecraft.
Wird das nicht so ein Weltraumspiel? Das könnte doch was für dich werden, Micha. Den Namen weiß ich jetzt auch nicht genau. Es hat auch einfach keinen richtigen Namen, sondern nur so eine komische, so ein binär.
Binärcode irgendwas.
Ist, ja. Ich bin ganz ehrlich, also ich finde Notch jetzt gar nicht so brillant. Ist ein netter Kerl und Reinkopf ist ganz cool, aber ich sehe da jetzt nicht das gleiche Genie wie bei Fess oder Braid.
Also, sag mal, ist Notch nicht der Typ, der mit dir zusammen bei der Kollisionsabfrage ist?
Ja, der hat
Der Michi mit Hund, oder?
Stimmt, genau. Die sehen sich aber echt sehr ähnlich. Ja.
Die sehen sich wirklich sehr ähnlich. Also
der wird wahrscheinlich auf der Gamescom, wenn er rumläuft, auch immer irgendwie von Autogramme gebeten und sowas. Und
genau, das hat er auch tatsächlich mal unterschrieben.
Echt?
Nein, Quatsch, war ein Witz. Aber der wird wirklich auch verwechselt und ich weiß nicht. Ich sag das dann einfach immer, ja, das ist der Typ, der Minecraft gemacht hat. Ja,
klar. Echt? Klar ist er das.
Ja. Nein, im Ernst. Also ich mag Minecraft, ich mag Notch, das ist ein netter, sympathischer Kerl, soweit ich das beurteilen kann und so. Ich finde Minecraft auch gut, aber da steckt für mich nicht dieser selbe Geniestreich hinter wie bei anderen Indie-Games. Und ich glaube, dass der, deswegen erwarte ich bei den neuen Projekten auch nicht so viel. Und wenn der jetzt sagt, ich mache ein Weltraumspiel, dann heißt es erstmal nichts.
Nee. Weil das Minecraft war auch eher ein Glücksgriff, würde ich sogar.
Ja, also es ist ein cooler Baukasten, aber es ist eher der Kreativität der Nutzer zu verdanken, dass Minecraft überhaupt so erfolgreich geworden ist. Das hat ja wenig mit dem Spiel an sich zu tun. Du kannst, Baukästen gibt es auch zuhauf zu anderen und irgendwie hat der einfach einen Stil gefunden oder einfach eine Plattform, das zu veröffentlichen, damit es so erfolgreich wurde. Wahrscheinlich auch wegen dem Preis, weil der so niedrig war und alles. Minecraft, guck mal ehrlich, also Minecraft ist berühmt geworden, weil die Leute so krasse Sachen gebaut haben.
Ja. Also, nicht, und nicht wegen der Engine oder wegen den
Creepers oder so. Nicht, aber nicht, weil Notch den das jetzt irgendwie, er hat halt einfach einen Baukasten gemacht, der einen coolen Baukasten mit ein paar netten kleinen Twists, aber bis heute ist ja kein richtiges Spiel daraus geworden. Mhm. Er hat ja irgendwie gesagt, er soll ja irgendwie mal so einen Singleplayer-Modus bauen und alles. Ja, scheiße, das ist kacke, der Singleplayer-Modus, kannst du vergessen. Und Minecraft ist berühmt wegen den Leuten, der Community drumherum. Es ist so ein bisschen wie mit Mods oder so. Also da werden Tools in die Hand gegeben und das, was die Leute daraus machen, das macht es großartig. Aber ich glaube, dass der Notch da jetzt irgendwie gar nicht so viel Genie reingesteckt hat.
Ja. Gibt es irgendwas Neues von den Team Meat-Leuten, die Super Meat Boy gemacht haben? Das sind ja meine Lieblings-Indie-Menschen. Müsste auch nichts, gell?
Nö.
Na gut, da müssen wir mal in die Fresse fragen.
Dann. Ja, die kennen sich doch damit sowas
aus. Die kennen sich damit aus. Ja. So, dann lass uns doch weiter überspringen, oder Daniel?
Ja, jetzt wird es interessant, weil wir haben jetzt vier Spiele, wenn ich es richtig sehe, die man eigentlich unter dem Oberpunkt Kickstarter versammeln kann. Also wenn 2012, wenn es da einen Trend gab, dann war das ja Kickstarter. Also es war ja auf einmal der Riesenboom und überall wurden Rekorde geschlagen und irgendwelche alten Leute aus der Spielebranche sind auf einmal wieder aus ihren Löchern gekommen und haben irgendwelche Spiele finanziert. Und dementsprechend wird 2013 Year of the Kickstarter Launch, weil nicht alle, aber viele Spiele, die 2012 erfolgreich waren, werden jetzt 2013 erscheinen. Und dann wird sich auch so ein bisschen zeigen, was drin ist in diesem Kickstarter. Also ist das jetzt noch so eine Blase, wo alle total begeistert und gehypt sind und Geld in die Hand nehmen? Aber ich denke, weiß man nicht, vielleicht kommt 2013 auch, geht auch irgendwas grandios in die Hose, dass irgendein Spiel eben einfach nicht fertig wird oder qualitativ so schlecht ist, dass die Leute sich ärgern. Und das könnte auch so ein bisschen wieder den Drive aus diesem Kickstarter-Phänomen nehmen.
Ja, es gibt schon einige Dämpfer. Also neulich gab es, ich weiß das Spiel leider jetzt gerade nicht mehr, aber es gibt einen so ein Kickstarter-Projekt, wo jemand Geld gesammelt hat und dann damit abgehauen ist. Es sind ja dieses Jahr auch schon so ein paar Sachen rausgekommen. FTL zum Beispiel war auch ein Kickstarter-Projekt. Aber die richtig großen Sachen, vor allen voran das Double Fine Adventure, was Kickstarter so richtig bekannt gemacht hat, vor allem in der Spielebranche und bei den Fans, ist jetzt endlich für 2013 dann, glaube ich, da. Sollte es nicht auch schon irgendwie Ende 2012 kommen? Ich bin mir gar nicht so genau sicher.
Das sollte doch nach 6 Monaten schon fertig sein.
Ja, ja, eigentlich sollte es, glaube ich, August, November oder so schon kommen. Da freue ich mich trotzdem sehr drauf. War das erste Kickstarter-Projekt, was ich gefundet habe. Und ich habe jetzt da keine Riesenerwartungen, aber ich erwarte mir zumindest ein paar vergnügliche Stunden mit einem Double Fine Adventure im alten Stil. Könnte ganz lustig werden. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass die Erwartungshaltung insgesamt an dieses Spiel viel zu hoch geraten ist. Allein schon durch die 3,5 Millionen, die da irgendwie eingesammelt wurden.
Ja, der Druck ist schon echt.
Der Druck ist enorm.
Ja. Ja.
Vor allem, weil es halt so auch als der strahlende Star dieser Kickstarter-Welt irgendwie dann gefeiert wird. Und wenn das jetzt floppt, kann es dann auch schon mal einen Dämpfer geben.
Ja gut, aber das, glaube ich, wird nicht passieren. Es wird nicht floppen. Es wird, im schlimmsten Fall, wird es ein ganz ordentliches Adventure. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann, weil ich glaube, da sind irgendwie Double Fine schon gut genug, dass sie das auf jeden Fall hinbekommen. Also wenn was in die Hose geht, ist es, glaube ich, eher so irgend so ein alter Klassiker, der irgendwie jetzt noch mal
finanziert wurde. Larry Reloaded oder so.
Ja, sowas. Wo man dann sagt, okay, das Spiel kommt nicht raus oder ist total katastrophal schlecht.
Ja. Was ich persönlich noch gefundet habe, kann ich ja gerade mal weitermachen, ist Wasteland 2 und diese ganzen Shadowrun-Sachen. Da gab es einmal Shadowrun Returns und Shadowrun Online. Das sind noch die drei Sachen, die ich direkt quasi gleichzeitig alle gefundet habe, weil ich einfach auf so Shadowrun-Sachen total stehe und Fallout-Geschichten.
Bist du denn auch so ein Pen-and-Paper-Spieler? Also hast du Shadowrun tatsächlich auch mal Pen-and-Paper gespielt?
Ah, ja, okay. Habe ich. Genau. Ja, deswegen war das für mich gar keine Frage, die zu fanden. Mhm. Das eine, Shadowrun Returns, beruft sich ja auf dieses einzig gute Shadowrun-Spiel, was es gab, vom Super Nintendo. Und Shadowrun Online, habe ich so gefundet wegen dem Namen. Bin ich selber mal gespannt, was das wird. Und Wasteland 2 ist ja quasi der Urvater von Fallout. Mhm. Ja, also wird auch so ein klassisches Fallout von schräg oben. Und Wasteland 2, da sind auch ganz viele Leute dabei, die bei den ersten beiden Fallout-Teilen dabei sind. Darf halt nicht Fallout heißen, aber wird quasi der Urvater, wird, ich meine, es heißt ja nicht umsonst auch Wasteland in Fallout, das Land, die Gegend. Also von daher, da freue ich mich sehr darauf. Und ich glaube auch, dass die, zumindest Wasteland 2 kann, glaube ich, gar nicht so schlecht werden. Da haben sie ja auch noch als Stretch-Goal Leute von Obsidian rangeholt. Moment mal, fällt mir gerade auf, bei dem Rollenspiel meinte ich Obsidian, nicht Bethesda.
Welchem Rollenspiel?
Bei dem South Park Rollenspiel.
Ach so.
Oh.
Bethesda ist ja nur der Publisher.
Echte Missverständnisse, echte Gefühle.
Genau. Und Wasteland 2 hat sich ein Obsidian-Autor noch dazugeholt als Stretch Goal. Von daher kann es eigentlich nur richtig gut werden und Shadowrun mal gucken. Wird zumindest vielleicht so eine Steppvisite in die Vergangenheit, was aus Shadowrun geworden ist, da freue ich mich trotzdem drauf.
Ich habe ja eigentlich nur drei Projekte unterstützt bei Kickstarter. Das ist einmal die Ouya-Konsole.
Ja.
Da bin ich wirklich mal gespannt. Ich glaube, das wird ein cooles Ding.
Nee? Nee. Aber sie ist zumindest existent. Ich hätte ja fast wetten wollen, dass das Ding nie rauskommt. Und just heute, am Tag der Aufnahme des Podcasts, kamen die ersten Meldungen, dass einige Entwickler jetzt schon die Ouya bekommen haben. Also es gibt schon Unboxing-Videos und so. Von daher hätte ich die Wette verloren. Von daher darfst du dich sogar freuen. Ich darf dich gar nicht auslachen.
Ja, also ich habe mir das jetzt allein aus journalistischen Gründen zugelegt, einfach weil man darüber dann auch mal reden kann irgendwie. Ich fand jetzt 100 Euro zu investieren, ich habe irgendwie so gleich ein zweites Pad dazu gepackt, das fand ich schon okay mit Versand. Und einfach mal um zu sehen, was da so los ist und Android-Spiele, wenn das tatsächlich so ist, wie sie es ankündigen, ist bestimmt cool. Aber mal sehen, also ich glaube, das wird ganz nett.
Und dann endlich sonst Angry Birds auf dem Fernseher spielen.
Und ich habe ansonsten noch Carmageddon geplätscht, das muss man ja, glaube ich, nicht weiter erklären, ist halt Carmageddon. Und ein Spiel, auf das ich mich sehr freue, das ist Lifeless Planet.
Das hatten wir ganz am Anfang mal angesprochen vorhin, gell?
Genau, ich habe gedacht, dass ich das jetzt mal anspreche, weil es Kickstarter ist. Und das ist so eine Art, so eine Horrorversion aus Journey und Ico. So könnte man das beschreiben, so ein bisschen Otherworld. Du bist auf dem Mars, auf einer riesigen Fläche von Landschaft und kannst dich da frei bewegen und musst mysteriösen Spuren folgen. Und tauchen ab und zu so Fußspuren auf oder du bekommst Stimmen zu hören und die Trailer. Und das, was man bisher vom Spiel gesehen hat, scheint diese Atmosphäre, dass du einsam und allein irgendwo auf dem Mars bist, ziemlich auszureizen. Und da bin ich sehr gespannt drauf.
Mhm. Spannend, ja.
Nexus 2 kommt ja leider nicht, um nochmal Salz in die Wunde zu streuen.
Ich hatte noch dieses eine, das hätte ich gern gefundet, aber ich habe es leider zu spät entdeckt, muss ich sagen. Und zwar war das Republik, würde ich das jetzt instinktiv aussprechen. Ihr habt es im Vorgespräch immer Republic genannt, aber.
Nee, Republik, weil es mit dem Accent, genau.
Genau, ein Accent d'aigu.
Was auch immer.
Ja. Ja. Und auch mit QE hinten am Ende geschrieben. Ja, ist auch so, geht fast so ein bisschen in die Remember Me-Richtung, oder? Ist auch so eine Frau, alles so ein bisschen mystisch, Cyberpunk-mäßig und auch so eine düstere Zukunftsvision und kommt aber nur fürs iPad, oder? Oder zumindest weitere Versionen sind vielleicht angekündigt, aber den Anfang soll wirklich iOS machen. Hallo, ist noch jemand da mit mir im Podcast, oder?
Doch, ich bin noch da.
Ach so.
Ich musste die Tür nur gerade aufmachen, sorry.
Ah, okay. ich habe euch jetzt mit meinem Republik Incroyable, habe ich euch jetzt vergrault und jetzt will keiner mehr mit
mir reden. Nein, habe ich auch gefundet, weil die
Idee. Ich habe es eben nicht gefundet, ich hätte es gerne gefundet.
Aber du kannst es ja trotzdem dann noch kaufen.
Ja gut, das bleibt, das ist ja ein Trost, dass ich immer.
Das war übrigens für mich so die ich weiß nicht, wie es euch ging, 2012 habe ich fast alles, was ich interessant auf Kickstarter dann gefundet, so rum. Weil die meisten Sachen dann schon erreicht waren. Ja? Was weiß ich, Cheyana Sisters zum Beispiel war dann schon fertig gefundet. Double Fine habe ich nur aus dem Grund gefundet, weil ich die Dokumentation haben wollte. Aber ganz viele Sachen, wie auch die Ouya oder so, da habe ich gesagt, warum soll ich denn da jetzt noch Geld drauf werfen? Das kommt ja eh. Und dann kann ich es mir auch kaufen, wenn es dann kommt. Also von daher habe ich da auch bei vielen Sachen dann auch gesagt, ja, kann ich ja noch abwarten.
Und bei vielen Sachen ist gerade bei Kickstarter hat man das Gefühl, es ist eher so eine Art Pre-Order-Plattform, also dass man halt viele Sachen dann einfach sagt, ja, die bestelle ich eben jetzt vor, da zahle ich dann meine, ich weiß nicht, was es ist, $20 und dann kriege ich eben das Spiel. Ja. So, das weiß ich jetzt schon. Also das heißt, ist im Prinzip nichts anderes als Vorbestellen und stimmt schon, was du sagst. Ich habe noch diesen Taktik-Shooter gefundet.
Das hast du ja schon mal erzählt, genau.
Genau, ja. Jetzt fällt mir nicht ein, wie er heißt. Takedown heißt er.
Hat er es geschafft noch?
Ja, ja, der hat's geschafft. Also der ist auch über das Goal gekommen und ich bin jetzt natürlich auch da im Forum und da gibt's dann immer ab und zu mal solche Developer-Videos, wo er dann vor der Kamera sitzt und Fragen von den Leuten beantwortet und dann gibt's schon erste Bilder halt da in dem Forum zu sehen. Es gibt so ein extra geschlossenes Bäcker-Forum und ist so ganz interessant, ist halt so ein Taktik-Shooter, aber ich bin irgendwie gar nicht mehr so gehypt auf das Spiel, weil es jetzt schon wieder ein halbes Jahr her ist, dass ich da was für bezahlt habe und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, also ich habe damals halt einfach diesen Wunsch, es möge mal wieder einen richtig anspruchsvollen, guten Taktik-Shooter geben, gefundet und diese Euphorie ist schon fast wieder ein bisschen verflogen eigentlich.
Was ich fast vergessen habe, Star Command, da freue ich mich drauf. Das wird so ein Zeitmanagement-Star Trek-Simulator auf dem iOS. Das sollte auch endlich mal kommen. Und was wir unbedingt erwähnen müssen, ist noch Two Guys Space Venture. Von den Two Guys from Andromeda, die Star Quest und so früher gemacht haben, was so die Retro-Ecke angeht, die haben gesagt, sie machen ein neues Space Quest sozusagen. Und natürlich das neue Elite.
Ja, genau, stimmt, das ist mir gerade eingefallen. Ja, von Frontier, ne? Mhm. Das wird bestimmt cool. Also, das ist ja auch wieder so ein freies Weltraum-Ding. Und ich glaube, das wird. Elite war damals cool.
Kommt das denn wirklich, oder?
Ja, es ist, also 6 Tage sind zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch offen und es fehlen noch ein paar, ich glaube 15% oder so fehlen noch, aber ich bin mir sicher, das wird gefundet.
Ja, Kickstarter ist ja meistens halt wie bei eBay, dass in den letzten Minuten kommt dann auf einmal nochmal die 50% zusammen, weil viele halt dann irgendwie bis zum Ende warten und weil am Ende auch nochmal so eine Torschlusspanik einsetzt, dass dann die Leute, die irgendwie $20 gespendet haben, dann sehen, oh, da fehlt noch ein bisschen was, naja, dann lege ich noch mal 10 drauf und wenn das alle machen, dann gibt es am Ende immer noch so einen kleinen Boost.
Und was auch sehr, sehr, sehr viel Geld gesammelt hat, weil wir es vorhin von Baldur's Gate hatten, war das Project Eternity von Obsidian. Warum auch immer das so viel Geld gesammelt hat, so ein 0815 Fantasy, generisches Fantasy-Setting, aber eben halt so im alten Top-Down.
Ja, weil sie halt, es hat halt deswegen viel Geld gesammelt, weil sie versprochen haben, wir machen mal so ein nicht vercasualtes, actionorientiertes Rollenspiel, sondern so ein richtig klassisches Rollenspiel. Und ich glaube, allein dieses Versprechen, also Kickstarter ist ja de facto eigentlich immer nur ein Versprechen. Es ist so. Und das, alle Kickstarter-Projekte, die bisher erfolgreich waren, waren irgendwie oft so, hatten immer so einen Retro-Touch und es war immer so dieses Versprechen, irgendein Spielgefühl aus der Vergangenheit zurückzubringen. Und ich glaube, das ist viel, was die Kickstarter-Begeisterung ausmacht.
Ich werde hier von Rock Paper Shotgun eine Übersicht verlinken aus dem November, so The Kickstarter Success Stories, also die größten Erfolge bei Kickstarter aus dem Spielebereich und wo die gerade stehen. Das ist eine sehr interessante Übersicht. Ah, da kann man auch noch ein bisschen genauer nachlesen.
Gut, wir haben es geschafft. Man muss an dieser Stelle dazu sagen, das sind jetzt wirklich nur so die absolut, absolut, absolut wichtigsten Spiele, auf die wir uns freuen. Da ist natürlich die Liste ist absolut unvollständig, weil wir haben selber noch ewig viel rausstreichen müssen, weil wir einfach dann
der Meinung waren. Apropos selber, was ist mit Zelda?
Weiß ich nicht, kommt denn da was? Ist da irgendwas?
Ja, ich hoffe mal. Es gibt so Gerüchte, dass ein Zelda Wii U kommt, natürlich. Ja. Aber das brauchen wir, glaube ich, auch nicht erwähnen, wenn es kommt.
Ja, klar. Das wäre dann was für den nächsten Cast.
Ja, da wollte ich.
Genau. Aber nee, man kann sich auf 2013, denke ich, jetzt schon freuen. Und ich glaube, was das Gute ja auch immer ist, ich glaube, viele von den Spielen, über die wir dann möglicherweise im Rückblick auf 2013 reden werden, die kennen wir jetzt noch gar nicht. Also ein Walking Dead war noch gar nicht bekannt letztes Jahr, dass das rauskommt. Oder vielleicht ein paar Insidern irgendwie bekannt. Und siehe da, es ist für viele Game of the Year. Deswegen denke ich, dass da noch einiges kommt im neuen Jahr, worüber wir noch gar nicht geredet haben.
Unbedingt.
Ja.
So, wir haben jetzt ganz viele Wackelkandidaten ausgelassen. Da wolltest du jetzt, glaube ich, erwähnen, dass wir das auch noch machen werden.
Genau, das ist der wir wollten im zweiten Cast, wollen wir dann eben so auf, das ist ja auch immer so, das macht ja auch immer so ein bisschen den Reiz des Spekulierens aus, dass man so ein bisschen, was ist mit Spielen, die schon länger angekündigt sind, kommen die vielleicht 2013, kommen sie nicht und
Half-Life 3.
Zum Beispiel. Und ein neues Duke Nukem kommt bestimmt auch. Aber dazu mehr im nächsten Cast auf diesem Sender. Oder?
Ja.
Alles klar. Ja.
Und ciao. Jetzt würde mich natürlich interessieren, auf welche Spiele freut ihr euch? Und natürlich diese offene Frage am Ende, die muss natürlich kommen, in den Kommentaren. Welche Spiele haben wir vergessen zu erwähnen und warum? Schreibt doch bitte dazu, warum ihr euch darauf freut. Und dann freue ich mich. Bin schon gespannt auf die Diskussion.
Ich auch.
Ja, danke. Die Pause war ein bisschen zu lang.
Grillen, zirpen.
Ciao. Okay,
alles klar. Tschüss. Ciao.